Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Pink, zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Ja.
Und ihren Wehwehchen.
Genau. Ich habe gerade gesagt, bevor ich jetzt hier meinen Rant anfange, mache ich mal schon mal Rekord. Dann erzähle ich dir on-air von allen meinen Wehwehchen. Also, erinnerst du dich noch an meinen Schnappdaumen? Das klingt wie ein Fisch. wenn du den, hatte ich ja erzählt, wenn du den knicken willst, quasi am Gelenk, dann, also am Gelenk hat er wie so einen Stopp. Das heißt, du kannst den zwar dann knicken, aber dann kriegst du den aber nicht mehr richtig gerade. Und nur wenn du dann halt quasi mit Gewalt den gerade machst oder knickst und dann merkst du, das Gelenk, das macht dann so Klack.
Ja, also wirklich, so viele Details wollte ich gar nicht haben.
Ja, also ich meine, das heißt wohl, also Triggerfinger heißt es auf Englisch, da finde ich irgendwie cool,
weil... Ich fühle mich auch gerade getriggert.
Okay, sorry. Das finde ich aber doch irgendwie cool, weil es ist ja eine Pistole. Aber so ein Schnappfinger, ich finde Schnapp klingt blöd.
Ja, ist nicht
das
so
klingt
elegant.
Mehr so nach Schnappi, das
Schnappi.
Genau so. Naja, auf jeden Fall, das ist wohl eine Entzündung in... So ähnlich wie eine Sehnscheinentzündung. Es ist halt eine Entzündung mit den Nerven und so weiter. Und dadurch, ja, ist es so. Also es hat mit dem Knochen gar nichts zu tun, das fühlt sich nur so an. So. Und dann hieß es, ja, man muss halt warten, bis es von selber weggeht. Oder aber, wenn es gar nichts hilft, dann kann man halt mit Medikamenten nachhelfen. Und im allerhöchsten Notfall muss man operieren. Aber an den Händen und den Füßen ist ja wirklich nur, wenn es wirklich ein Notfall ist. So. In den letzten paar Wochen, ich habe das jetzt schon bestimmt, müsste diese Folge nachgucken, wo ich drüber gejammert habe, aber bestimmt schon 4 Wochen. Und in den letzten 2 Wochen oder so, oder in den letzten 3 Wochen hatte ich einigermaßen Ruhe. Da habe ich gedacht, na gut, wenn das so bleibt, dann kann ich damit leben. Wenn ich bis 80 das habe und dann noch die Arthrose dazu kommt, vielleicht hebt sich das dann wieder auf. Das war so mein Gedanke. Ja, aber jetzt diese Woche, seit ungefähr einer halben Woche, habe ich so Schmerzen. Also richtig Schmerzen, ist auch geschwollen und das zieht hoch bis in die Armkehle. Also es ist echt unangenehm. Und das Problem ist, selbst wenn du versuchst, den Daumen stillzuhalten, dir fällt erst auf, wofür du diesen fucking Daumen alles brauchst, wenn du ihn halt nicht benutzen darfst. Und also es ist gerade alles sehr unangenehm. Das ist das eine. Dann, ich weiß nicht, mein Unterbewusstsein hat irgendwas zu verarbeiten. Ich habe jetzt das zweite Mal seit letzter Woche davon geträumt, dass meine Mutter stirbt. Und immer in so ganz, ganz dramatischen Szenarien. Heute Nacht zum Beispiel, dass sie einen Herzinfarkt hat und keine Luft kriegt und in meinen Armen quasi liegt, wie auf den Krankenwagen warten, es kommt kein Krankenwagen.
Jesus.
Ja, das ist auch nicht so schön, weil das Ding ist, so ein Traum ist vielleicht in Wirklichkeit nur 5 Minuten lang, aber es fühlt sich halt an, als wäre es die ganze Nacht. Und dadurch, dass halt, und es war gerade auch so diese Atemgeschichte, war wirklich so, dass ich Angst hatte, sie erstickt. Also es war wirklich nicht so schön. Und das hängt ja halt den ganzen Tag so nach. Ja, also das heißt, bei mir ist, also ich meine, das sind ja alles mehr oder minder Luxusprobleme, seien wir doch mal ehrlich. Es gibt da draußen auch Leute, denen geht's richtig schlecht. Aber ja, aber das ist meine aktuelle Lage. Wie sieht's denn bei dir aus? Also dir geht's gut.
Ja, bei mir wird's gerade wieder besser, zumal ich mich auf einen Urlaub freue, der demnächst nochmal ansteht.
Dann gucken wir mal, wen wir zur Vertretung bekommen. Ich frage natürlich erstmal immer Kai an, aber der ist ja manchmal auch im Urlaub, wenn du nicht da bist. Deswegen müssen wir mal gucken. Aber ja gut, also da wissen wir Bescheid. Dann wünschen wir dir natürlich einen tollen Urlaub, aber noch hören wir ein bisschen was von dir. Naja, und ansonsten habe ich also Empfehlungen jetzt so richtig viel nicht, aber ich habe eine Sache gesehen oder 2 Sachen habe ich gesehen, wo ich gedacht habe, oh, die muss ich Nils erzählen. Ich habe beides nicht gesehen, das heißt, ich habe keine Ahnung, ob es gut oder schlecht ist, aber ich fand es witzig. Das eine, ich habe einen Trailer gesehen von einem Film, der jetzt bald wohl in den USA rauskommt, also am 24. Oktober startet der in den USA in den Kinos. Das heißt, der wird hoffentlich dann irgendwann im Laufe, ich sag mal, des nächsten halben Jahres auch zu uns kommen. Und der heißt Queens of the Dead. Ein neuer Zombie-Thriller von Tina Romero, das ist die Tochter von George Romero, weißt du, der ja den es war Dawn of the Dead, glaube ich, hat er gemacht, genau. Und ja, und es ist, also sagen wir mal so, es ist quasi ein Zombie-Thriller im
Drag-Queen-Milieu,
genau. Und ja, und die Queens sind halt Drag-Queens. Und ganz ehrlich, ich habe diesen Trailer mir angeguckt, ich dachte, oh mein Gott, Drag-Queens sind wie Bacon. Sie machen alles besser.
Ja.
Es ist so großartig. Es ist absolut trashig. Also, und ich liebe es. Man muss das, glaube ich, feiern. Ich meine, Zombie-Apokalypse ist ja sowieso trashig an sich. Und ich glaube, wenn man das dann noch mit so einem Drag-Queen-Milieu paart, dann ist das, glaube ich, ja. sehr abgedreht.
Es gibt auch noch so einen anderen Horrorfilm mit Drag Queens.
Ja, Drag Queens haben ganz viel, also es gibt ganz viele Drag Queen Filme da draußen.
Den wollte ich auch noch mal gucken. Es geht auf Halloween zu. Ja, gute Idee.
Ja, stimmt. Stimmt, hast recht. Es kann
aber
natürlich sein, dass es deswegen
dieser hier
ist.
Könnte natürlich dann wirklich auch von Format sein mit Production Value und so. Ich habe jetzt gerade nur gesehen, dass Nina West mitmacht. Die anderen kenne ich alle nicht.
Ja, also eine ganze Reihe von auch anderen Drag Queens, die du kennst, sind auch dabei.
Und Margaret Cho, die liebe ich ja sehr.
Ja. Und ja, also es sind eine ganze Reihe von Leuten dabei. Und dann habe ich noch was gesehen und zwar, also ich bin ja kein Dungeons und Dragons Spieler.
Ja.
Ich weiß nicht, du bist doch ein Rollenspieler, oder?
Nur am Computer. So Rollenspiel in einer Runde oder so habe ich mal gemacht, aber schon lange nicht mehr. Nee.
Also es gibt da draußen ein Format, jetzt muss ich es jetzt, finde ich es natürlich
gerade nicht. Dungeons and Drag Queens.
Genau.
Ja, das ist fantastisch. Ein YouTube-Format.
Ich habe das nämlich noch nie gesehen.
Ach, das ist ganz toll. Leider ist da nur ein paar Folgen von frei zu gucken, glaube ich. Man muss da irgendwie ein Abo abschließen. Aber genau, die 2-3 Folgen, die ich gesehen habe, sind fantastisch.
Also ich habe nämlich den Trailer gesehen und dachte, oh mein Gott, das sieht doch genau so aus, als wäre das was für Nils.
Das ist total was für mich.
Aber auch für
dich. Ich habe das voll geliebt.
Okay. Mhm. Ja, und
passt wunderbar zusammen.
Genau, weil ich dachte nämlich so, also Dungeons & Dragons, ich meine, ich habe natürlich so, sagen wir mal, eine vage Vorstellung, wie so ein Spiel funktioniert. Aber ich habe es noch nie gespielt.
Das lernt man sehr gut. In der ersten Folge wird denen nämlich mehr oder weniger erklärt, wie das geht. Es gibt eine Folge, da machen sie ihre Charaktere und da wird auch so ein bisschen das Ganze drumherum von D&D erklärt, wie das funktioniert. Dungeons and Dragons, das System, was sie da spielen. Und dann machen sie alle ihre Charaktere und dann die eigentlichen Story. Da gibt es, glaube ich, eine Folge, die man so gucken kann, die erste Folge. Und die ist auch ganz toll und endlos lang. Und das macht,
ja,
macht
hatte,
sich halt sehr
ich
gut.
Ich hatte den Trailer gesehen, der ging auch irgendwie 2,5 Minuten super lang. Hm. Und am Ende meinte dann auch irgendjemand, man kann sich schon fragen, wer möchte uns beim D&D-Spielen zugucken, 4-stunden-lange Folgen mit Drag Queens.
Genau.
Und da meinte ich so, ich, hallo.
Das macht wirklich Spaß.
Okay, also ich schmeiße dich in die Shownotes, das heißt, du kannst es empfehlen. Sehr schön.
Genau,
weil wie gesagt, ich bin da drüber gestolpert und manchmal denke ich mir auch bei so Sachen, wieso kriege ich das jetzt erst mit? Also das ist ja auch schon jetzt ein bisschen, also ein halbes Jahr. Ist es
ja, da gibt es schon zwei, drei Seasons, glaube ich.
Ja, es ist zwei, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall schon jetzt mindestens ein halbes Jahr im Netz und an mir geht sowas mal vorbei. Ich glaube, wir müssten uns einfach mal mehr auch miteinander unterhalten. Ich glaube nämlich, ganz vieles von dem Kram, den ich dann so entdecke, kennst du schon. Oder aber genau. Genau.
So könnte es auch bei meiner Empfehlung diese Woche sein.
Ja.
Ich habe diese Woche eine neue Serie auf Netflix gefunden, die ich schwupps durchgeguckt habe. Das ist eine Staffel, 6 oder 8 Folgen oder so. Das ist eine Serie, die heißt Department Q und schon gesehen?
Auch schon hier empfohlen. Aber egal, erzähl weiter.
Wirklich?
Ja. Erzähl ruhig weiter, ist okay.
Dachte, die ist gerade erst rausgekommen.
Vor, 2 Monaten oder 3 oder so.
Okay.
2, 3 Monaten.
Hm? Netflix hat es mir angezeigt, als wäre es gerade eben rausgekommen.
Naja, es ist ja verhältnismäßig neu auch noch.
Ich fand die ziemlich großartig.
Mhm. Also eine Krimiserie.
Es ist eine Krimiserie, es ist eigentlich Scandic Noir, aber spielt in Schottland. Also so von dem Gefühl her, alle sind depressiv und kämpfen Probleme. Und
Noir.
Genau, und also der Haupttyp ist ein Polizist, der gerade knapp so ein Attentat überlebt hat an einem Tatort, was auch noch nicht aufgeklärt ist. Und er kommt dann wieder, weil er nicht zu Hause rumsitzen will und weigert sich natürlich auch konstant irgendwie seinen Psychotherapeutin zu besuchen und wird dann so ein bisschen abgeschoben in den Keller, wo er so eine neue Abteilung aufgemacht kriegt für Cold Cases und sucht sich dann so schräge Figuren zusammen, die er da irgendwo aufpickt und die 3, 4 Leute ermitteln dann quasi in einem stillgelegten Fall, der schon 4 Jahre her ist, aber der eigentlich noch sehr aktuell ist, wie man dann erfährt und man sieht dann parallel die Handlung von dem Fall auch noch und dann wird da ermittelt und es ist sehr so düster und alle sind so ein bisschen quirky und komische Charaktere, aber es ist auch hier und da durchaus sehr viel Humor und ich liebe den schottischen Akzent, der sich so durchzieht. Natürlich, der Hauptdarsteller ist Engländer, der dann immer über die Schotten schimpft und dann gibt es da auch so herrliche Reibereien zwischen dem Ganzen hin und her. Die fand ich sehr cool. Kann man schnell durchgucken.
Genau, also das ist ein Remake von, oder eine Neuadaption einer Buchreihe von Karl Marx.
Genau, Das habe ich gerade gelesen.
Genau,
ja.
Die sind super erfolgreich.
Und deswegen dachte ich, kennst du das bestimmt wieder.
Genau, die sind super erfolgreich in Dänemark. Die verkaufen sich da wie geschnitten Brot. Das ist irre, ja. Und vor schon längerer Zeit, nämlich 2013, genau, wurde tatsächlich der erste Roman in Dänemark als Film verfilmt. Mittlerweile gibt es 4 Filme nach den Büchern. Also es gibt mehr Bücher als nur 4, aber 4 sind verfilmt worden. Und die haben also keine Serie draus gemacht, sondern haben dann pro Band quasi einen Film gemacht. Und das hat 2013 angefangen, dann gab es einen 2014, 2016 und 2018. Und seitdem warten wir quasi auf den nächsten Film. Und das Ermittlerduo, das Originalermittlerduo, das sind für mich halt die originale Besetzung, das ist Nikolai Likas und Faris Faris. Und diese beiden sind für mich die absolute Verkörperung dieses Ermittlerduos. Und als ich dann Department Q gesehen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ja, die Leute in Department Q machen ihre Sache gut. Also ich finde, das ist eine solide Krimiserie, die gut unterhält. Deswegen kann man das wunderbar gucken. Also ich habe da nichts dran auszusetzen. Aber die sind und jetzt mal ohne Scheiß, nicht nur, weil es die ersten waren, weil manchmal sind ja auch Remakes oder Neuadaptionen besser. Aber in dem Fall muss ich leider sagen, dass Nikolai Likas und Faris Faris ihre Rollen wirklich so intensiv verkörpern, dass die damit jeden an die Wand spielen. Es gibt für mich keine anderen beiden, die diese Rollen so gut spielen wie diese Originalbesetzung. Und ich wollte dem Department Q-Leuten von der Netflix-Serie echt eine Chance geben. Und habe ich auch, weil ich habe es ja auch dann komplett geguckt und es war okay. Aber es ist nichts im Vergleich zum Original. Was bedeutet, dass ich immer sage, wenn ihr tatsächlich euch da mal reinscharwenzeln wollt in diese ganzen Department Q-Fälle oder auch auf Daily Q, dann guckt am besten als erstes die Originalfilme. Weil die sind wirklich richtig, richtig gut. Und auch am besten im Original. Ich weiß, es ist immer so eine Hemmschwelle, aber die sind wirklich super. Und was ich bei den Vorlagen halt so krass finde, ist, und es bei den Filmen ist es auch so, in der Serie ist es auch so, aber bei den Filmen ist es noch viel krasser, die sind immer so brutal, die haben so wahnsinnig brutale Fälle. Und da wird halt auch echt draufgehalten und alles gezeigt. Und das war immer so ein bisschen creepy. Ich finde auch diese Vorstellung, dass du irgendwo zum Beispiel eingesperrt bist oder irgendwie, keine Ahnung, abgeschnitten oder so von der Welt, die finde ich auch so absolut creepy.
Die ist super creepy, ja.
Ja. Naja, also ich empfehle hier die Filme.
Bei Department Q, dass es halt diesem bisschen so eine Auflockerung durch Humor gibt, dass es einen nicht so ganz runterzieht.
Ja, ja.
Wie Scandic Noir sonst.
Ja, ja.
Aber ja, ich gucke mir gerade die Trailer zu den Filmen an. Ich glaube, die muss ich dann wohl auch nochmal gucken.
Naja, musst du nicht, aber meines Erachtens nach sind sie besser. Also sind die bessere Adaption des Stoffes. Nichtsdestotrotz, Department Q auf Netflix kann man wirklich gucken, ohne dass man das Gefühl hat, man hat Zeit verloren. Also das schon. Also es gibt ja manchmal dann noch Serien, wo man guckt und sagt, aber in dem Fall war es völlig okay.
Gibt es im Original auch diesen Konflikt von einem Engländer, der nach Schottland kommt? Also ist das dann ein Schwede, der nach Kopenhagen kommt? Oder wie läuft das dann?
Ja. Genau.
Wirklich?
Ja, ja.
Sehr geil. Das ist ja
also,
verraten.
Nein, also es ist kein Schwede, aber es ist ein schwedischer Schauspieler. Ich glaube, er ist Syrer, kann das sein, oder Iraner?
Also
im Original.
Department Q ist er Syrer, der andere.
Dann ist er, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er Iraner, vielleicht ist er auch Syrer oder Iraner. Aber egal. Aber das Lustige daran ist, dass, also Faris Faris spielt den, ich liebe Faris Faris. Faris Faris ist einer meiner schwedischen Lieblingsschauspieler. Also ich finde den ganz toll. Und das Lustige, so ein bisschen ironische für mich ist ja, dass der Schauspieler in der Netflix-Verfilmung, der ja dann den Syrer spielt, auch ein schwedischer Schauspieler ist.
Ah.
Ja, das ist total. Ich habe das so gesehen, ich dachte so, woher kenne ich den verdammt nochmal? Weißt du, wenn man so, ich kenne ihn nicht. Dann guckte ich in die IMDb und dachte, oh ja, richtig, ist ein schwedischer Schauspieler, kein Wunder, dass ich den kenne. Also das war so ein bisschen so Mindfuck, weißt du? Ja, naja. Und da ist es ein bisschen, im Original ist es ein bisschen anders. Die haben das für die Netflix-Adaption ein bisschen abgewandelt. Auch die Namen sind andere. Das fand ich zum Beispiel auch was ich überhaupt nicht verstanden habe, dass sie die Namen halt geändert haben. Ich meine, gut, wahrscheinlich, weil es dann halt in Schottland spielt. Aber warum ändert man die Namen der Hauptfiguren? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber na gut, das sind, ja. Also wir empfehlen einfach beides und viel Spaß. Es sind halt aber wirklich harte
Fälle.
Also da muss man schon ein bisschen, ja, wie sagt man, den Magen für haben.
Hartgesotten. So.
Genau. Das war einmal das. Dann lass uns doch einsteigen. Und zwar, gab es diese Woche einige Toten der Woche, aber derjenige, der quasi alle überstrahlt, weil es halt eine der letzten großen Hollywood-Legenden war, die verstorben sind, ist Robert Redford. Der ist jetzt mit 89 Jahren gestorben. Und Robert Redford hat ja eine sehr, sehr, sehr lange Karriere hinter sich in Hollywood, hat jetzt in den letzten Jahren mehr oder minder zurückgezogen gelebt, wobei er tatsächlich doch auch noch, da hatte ich mich mit Podcastläuferin drüber unterhalten, dass er ja noch einen Film gemacht hatte, von dem ich auch gar nichts gehört hatte. Und ich dachte so, weil normalerweise kriege ich sowas ja eigentlich immer mit. Aber der ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Und zwar, lass mich nachschauen. Our Souls at Night, bei Netflix kann man den gucken. Eine Liebesgeschichte zweier verwitterter Menschen. Und der ist von vor kurzem erst. Ich glaube 2019 oder sowas. Also der ist noch gar nicht so lange her auf jeden Fall. Und ja, und mit Jane Fonda zusammen. Und Jane Fonda liebe ich ja auch. Deswegen habe ich mich gewundert, dass ich das irgendwie nicht mitbekommen habe. Die beiden sind natürlich quasi erneut in einem Film zusammen. Ja, auch irgendwie geil zusammen. Ja. Also Robert Redford, was wissen wir über ihn? Was können wir über ihn sagen?
Man weiß gar nicht so richtig, wo man anfangen
soll. Ja, weil er so viel einfach gemacht hat. Also, welche Filme kennst du von ihm? Sagen wir so. Was haben wir, oder welche Filme, für welche Filme?
Wenn ich an Robert Redford denke, dann denke ich sofort an den Satz, ich hatte eine Farm in Afrika.
Das ist in ja, also Jenseits von Afrika ist einer genau. der Klassiker. Übrigens auch Angela Merkels Lieblingsfilm.
Ach, guck.
Ja, es war so lustig, weil ich hatte einen Tweet gelesen, wo einer irgendwie geschrieben hatte, dass er amüsiert davon ist, dass sämtliche Nachrufe und Trauer um Robert Redford auch irgendwie alle so ein bisschen horny sind. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt. Und daraufhin hat dann, glaube ich, Patrick gepostet, apropos, Jenseits von Afrika ist Angela Merkels Lieblingsfilm. Und ich dachte so, Bilder im Kopf. Aber ich verstehe sie völlig, weil ganz ehrlich, ja, wir sind alle ein bisschen horny auf Robert Redford. Der war schon ein sehr gut aussehender Mann, das muss man ja doch sagen. So, ja.
The Woman's Man, würde ich sagen.
Er ist, glaube ich, seinen großen Durchbruch hatte er mit dem Gangsterfilm Butch Cassidy and Sundance Kid. Das ist ja es ist kein Western, aber geht so Richtung Western, sage ich mal. Mm-hmm.
Western adjacent.
Genau. Ich kenne ihn zum Beispiel aus die drei Tage des Kondor oder die Unbestechlichen. Natürlich auch von Jenseits von Afrika. Was hat er noch gemacht? All the President's Men. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Dann hat er noch gemacht zum Beispiel Der Pferdeflüsterer. Da war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, als ich den damals im Kino gesehen habe. Der wurde so wahnsinnig gehypt. Und aus der Mitte entspringt ein Floß mit Brad Pitt. Das war damals
genau,
auch
den hätte ich auch noch erwähnt.
Ja, das war
unfassbar gut aussehenden Brad Pitt.
Beide waren unfassbar gut aussehend in diesem Film. Und da wurde ja damals noch ein riesen Hype gemacht, weil Brad Pitt einfach aussah wie ein junger Robert Redford. Also es war wirklich krass, wie ähnlich die beiden sich da auch waren. Barfuß im Park mit Jane Fonda damals war auch sehr toll und er hat natürlich auch mit allen Großen zusammengearbeitet, ob es jetzt Paul Newman war oder Jane Fonda oder was weiß ich, also wirklich die Großen von Hollywood quasi haben sich da die Klinke in die Hand gegeben, er mit ihnen und sie mit ihm. Und dann hat er natürlich er war natürlich sehr, sehr erfolgreich und er gehört halt echt zu so dieser alten Hollywood-Garde, ja. Also als Hollywood noch große Hollywood-Schauspieler quasi hatte. Jetzt lass mich gucken, ob ich noch irgendwas, ich habe bestimmt ganz viel vergessen. Ach ja, natürlich, mit Barbara Streisand zusammen in...
What's Up, Dog?
Nee. The Way We Were.
Huh.
Herzzerreißend, so ein toller Film, aber wirklich herzzerreißend. Barbara Streisand war auch Zeit ihres Lebens ein bisschen verliebt in ihn. Genau, und in All the President's Men, das wollte ich vorhin noch sagen, ich verwechsel immer All the President's Men und Three Days of the Condor, aber in All the President's Men hat er gegen Richard Nixon quasi ermittelt als Journalist mit der Watergate-Affäre und Three Days of Condor, das war so ein Spionage-Thriller.
Mhm.
Und wofür er auch noch natürlich sehr bekannt ist, er hat natürlich auch noch ganz viele andere Dinge gemacht. Er hat sich sehr engagiert für verschiedene Organisationen, hat sehr für Umweltschutz und so weiter gekämpft und hat aber auch das Sundance Festival gegründet. Also das mittlerweile große Indie-Filmfestival, wo auch einige junge Schauspieler wirklich auch ihren Start gehabt haben oder auch Filmemacher. Und das heißt eben Sundance Filmfestival wegen seiner Durchbruchrolle in Cassidy and the Sundance Kid. Also das wussten viele auch nicht, dass das daher eigentlich kommt. Und er hat neben diesem Festival eben auch noch das Sundance Institut etabliert, das eben ja sich halt auf die Fahne geschrieben hat oder ist vielleicht seine größte, wie sagt man, Hinterlassenschaft sozusagen, sich auf die Fahne geschrieben hat, eben in der Filmindustrie junge Schauspieler zu unterstützen, junge Filmemacher, alle, die halt eben gerade anfangen mit dem Job.
Mhm. Das ist ja so ein bisschen so Independent-Film.
Genau,
also
das ist
so
ein Independent-Film-Festival,
ne?
Genau. Also kleine Filme.
Nee, das wusste ich gar nicht, dass er das gegründet hat und
ach
das
so.
Ist auf Sundance Kids.
Ja, der war quasi jedes Jahr da. Also
dachte immer, dass es einen Ort gibt, der Sundance heißt. Ich weiß auch nicht warum.
Keine Ahnung, vielleicht gibt es sogar einen Ort, der Sundance heißt, aber nee, auf jeden Fall kam das durch ihn und von ihm. Und der war halt jedes Jahr einfach auch da. Genau. Ja, und ich glaube, was auch geholfen hat, war, dass er so, zumindest hat er selber gesagt, dass er diesen Star-Rummel irgendwie nie so ganz richtig ernst nehmen konnte. Also er hat natürlich sich auch gefreut, wenn man ihn erkannt hat und dass er viel Geld verdienen konnte und so, aber so richtig ernst genommen hat er das nie. Und ich glaube, wenn man sowas mit Humor nimmt, dann hilft es, glaube ich, einfach auch auf dem Boden zu bleiben.
Ja.
Wie gesagt, Ehren-Oscar für sein Lebenswerk hat er bekommen 2002. Interessanterweise, da war ich wirklich überrascht, das wusste ich nämlich, ich hatte nie einen Oscar gewonnen. Er war einmal für einen Oscar nominiert und sonst gar nicht.
Das ist ja krass.
Ja, dachte ich auch irgendwie. Das ist so, what? Ja, naja.
Woran liegt das? Hat er in den ganz großen Dramen nicht mitgespielt? Aber das kann ich mir eigentlich
doch schon, aber ich glaube, es ist natürlich auch immer eine Frage der Zeit. Also es kann halt sein, dass halt zu dem Zeitpunkt der Geschmack einfach auch ein anderer irgendwie war oder so, weißt du? Ich meine, er hat natürlich auch Sachen gemacht wie Western-Komödien oder so, die werden natürlich nicht für einen Oscar nominiert. Aber er hat dann auch so, also zum Beispiel sowas wie All the President's Men oder Three Days of Condor oder so, da kann man sich schon fragen, da hätte er durchaus auch was bekommen können für, oder Barfuß im Park oder
ja,
sowas.
Ja, und ich meine, dass er ein weites Spektrum von Filmen und Rollen abdeckt, das spricht ja eher für ihn als gegen ihn.
Also, Comedy hat er zum Beispiel auch gut gemacht, aber ja.
Ja.
Ja. Also, das war wirklich eine Hollywood-Legende, die wir da verloren haben. Aber 89 ist halt auch ein Name, also ein Alter, da ist schon, da hast du auch schon viel gemacht, weißt du? Also, das ist natürlich immer traurig. Ich kann mich nur wiederholen, ich sage immer das Gleiche. Aber also eine Legacy hinterlässt er oder ein Erbe hinterlässt er auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir, möchte ich noch kurz erwähnen, dann ist Brad Everett mit 46 Jahren gestorben. Das ist auch ein Schauspieler, den man in Hollywood-Filmen und in Serien gesehen hat, ja.
Brad Everett Young.
Ach, Entschuldigung, du hast recht, Brad Everett Young, genau. Ich habe das Gesicht gesehen und habe ihn erkannt. Ich hätte aber, wie gesagt, mit dem Namen immer so nichts anfangen können. Er hatte Rollen zum Beispiel in Numbers und dann dachte ich, Numbers habe ich doch gesehen. Das war die Serie, die habe ich komplett geguckt. Deswegen, wahrscheinlich kannte ich ihn daher. Aber zum Beispiel auch in Grey's Anatomy.
Beverly Hills.
Ja, Beverly Hills 90210, genau. Und er war jetzt nicht auch in General Hospital, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Und hat er in so Filmen mitgespielt wie Man of Honor oder The Artist oder Trauzeugen gesucht und sowas. Und hat dann aber auch tatsächlich nebenbei noch als Fotograf gearbeitet und hat tatsächlich dann auch wirklich Fotos an Vanity Fair, an die Vogue, an Harper's Bazaar und so weiter verkauft und veröffentlicht und hat in der Regel Star-Porträts gemacht, also zum Beispiel von David Harbour oder von Sarah Michelle Gellar.
Ja.
Ja, und wie gesagt, es gab einen Autounfall. Es war wohl ein Schwarzfahrer, der ihm das Leben gekostet hat. Also
Schwarzfahrer?
Ja, er war auf dem Heimweg vom... Ja, genau. Ja. Also ihm kam ein Auto überraschend entgegen und die sind zusammengeprallt. Also er war auf dem Heimweg Sonntagabend vom Kino alleine und sein Fahrzeug ist dann auf einer Schnellstraße mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, das in falscher Richtung fuhr, also ein Schwarzfahrer, ja. Und er ist noch direkt am Unfallort gestorben, also es muss wirklich böse gewesen sein. Was mit dem anderen Fahrer ist, wurde jetzt in dem Artikel nicht mitgeteilt. Aber 46, what the fuck, ey.
Ja, das ist genau mein Alter.
Ach, gehen wir lieber zu jemandem, der noch älter verstorben ist, dann das beruhigt wieder ein bisschen. Marilyn Nolan, die ist mit 99 Jahren gestorben und die gehört zu wirklich einer alten Hollywood-Riege. Da muss man aber sagen, sie war ein absoluter Kinderstar und hat auch wirklich nur als Kinderstar in Hollywood gearbeitet. Aber wenn man mal, also ich kannte sie 100%. Ich habe festgestellt, dass ich ganz viele von den Filmen, den sie gemacht hat, dass ich auch gesehen habe. Ich war so, what? Also die ist wirklich, wenn man das Gesicht sieht und man hat den einen oder anderen Film mit Catherine Hepburn oder mit irgendwie, keine Ahnung, Humphrey Bogart oder Olivia de Havilland oder so gesehen, dann kennt man die. Die war da irgendwie in jedem dieser großen Hollywood-Filme war die präsent. Das ist so krass. Also wo ich sie zum Beispiel auf jeden Fall gesehen habe, war mit Catherine Hepburn zusammen in der Verfilmung von Little Women, in der alten Verfilmung aus den 40ern.
Mhm.
Dann hat sie zum Beispiel aber auch in Les Miserables mitgespielt, also in der damaligen Verfilmung von Les Miserables, oder aber auch zum Beispiel in Marie Antoinette, Showboat, Woman Rebels, Imitation of Life. Das sind alles große Hollywood-Filme. Und wie gesagt, auch dann eben mit Leuten wie Bogart, wie James Cagney, Olivia de Havilland, Catherine Hepburn. Oft natürlich dann auch waren diese großen Schauspielerinnen auch in Mutterfiguren, klar, in Mutterrollen. Bei Little Women war sie natürlich die kleine Schwester, aber trotzdem, also das ist ja dann trotzdem so ein bisschen wie eine Mutterrolle. Und ja, und deswegen dachte ich mir so, wow, und sie hat auch ein wirklich sehr bewegtes Leben gehabt. Ich fand das sehr spannend, wie sie so ein bisschen erzählt hat, dass ihr Vater halt ihr Agent war und dass sie nie bei einem Hollywood-Studio unter Vertrag gestanden hat, was ja damals in den 30ern und 40ern die Standardvorgehensweise von den Hollywood-Studien war. Du warst allein ins Studio gebunden und das dann für so und so viele Filme, so und so viele Jahre. Und dass jemand halt quasi als Freelancer arbeitet, kam halt sehr, sehr selten vor. In dem Fall hatte sie vielleicht den Vorteil, dass sie eben eine Kinderschauspielerin war und ihr Vater war, wie gesagt, ihr Agent und hat dann eben einen sehr, sehr strikte, hat sehr viel strikte Dinge verlangt, aber hat auch dafür gesorgt, dass sie zum Beispiel auch bestimmten Dingen entgangen ist. Also sie hat zum Beispiel gesagt, wenn man an ein Studio gebunden war, dann ist man eben in die Filmschule gegangen. Also sprich, auf dem Gelände der Hollywood-Studios gab es dann eine Schule für die Kinder. Die wurden dann quasi dort in die Schule geschickt. Und das war zwar auch eine richtige Schule, aber es war halt natürlich was anderes, als wenn du in so eine öffentliche Schule gehst. Und ihr Vater hat halt darauf bestanden, dass sie eben dass sie so normal wie möglich weiter aufwächst und deswegen sich auch vehement dagegen gewehrt, dass sie eben so einen Vertrag unterschreibt, unabhängig jetzt vom Geld und den ganzen Sachen, weil er halt nicht wollte, dass seine Tochter dann quasi da in so einer Bubble verschwindet, weißt du? Mhm. Also fand
das
ich sehr
klingt
spannend.
Auf jeden Fall sehr vernünftig.
Ja, und ich fand aber auch sehr interessant, sie hat dann eben auch erzählt gehabt, vor ihrer ersten großen Audition, sie war halt 4 und da ist dann immer auch die Frage, können die Kinder so viel Dialog handeln, weil die können ja nicht lesen, die können sich auch keine Notizen machen, sondern man muss denen das quasi sagen, die müssen es irgendwie lernen und dann müssen die das wiedergeben. Das ist ja heute auch noch so bei vielen Kinderschauspielern, dass man gucken kann, wie gut kriegen wir das hin mit den Dialogen, weil die müssen das halt irgendwie, ja, versuchen sich zu merken. Und ja, und es hat dann aber durch diverse Geschichten und so hat es dann alles geklappt. Und dann haben die auf dem Weg zum ersten Film, hatten die einen Unfall auf dem Set. Und sie ist Gott sei Dank quasi mit einem glimpflichen, einem blauen Auge sozusagen davongekommen und konnte dann auch da im Film mitspielen. Aber ihre Mutter hat sich 3 Rippen gebrochen. Und solche Dinge, also da sind echt Abenteuer, hat die Frau erlebt. Das ist,
ja.
Ist unglaublich. Ja. Und natürlich dann aber auch sozusagen auch zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Greta Garbo oder auch mit Clark Gable und so. Also das sind schon Namen, ey, da, das ist Shirley Temple war natürlich dann auch eine zeitgenössische weitere Kinderdarstellerin. Also es ist echt krass.
Das ist wirklich Old Hollywood.
Ja, ja. interessanterweise hat sie dann später Musik geschrieben. Für verschiedene Musicals und hat hier und da mal auch in einem Musical dann selber auch gespielt. Und ja, also dann lag ihr Fokus eher auf der Musik dann später, als sie erwachsen war. Ja, also das war Marilyn Nolden. Und dann haben wir noch Paula Shaw, die mit 84 Jahren gestorben ist. Auch eine alte Hollywood-Schauspielerin. Ich kenne sie natürlich von ihren Hallmark-Filmen, weil ich bin ja ein alter Hallmark-Gucker. In Cedar Cove habe ich aber nicht geguckt. Ich habe nur die ersten 2 Folgen gesehen, da habe ich gesagt, Leute, das ist selbst für mich zu anstrengend. Da hat sie, glaube ich, die Mutter gespielt in der ersten Staffel von Cedar Cove. Aber sie hat hier und da auch immer wieder Hallmark-Filme gemacht, wo sie dann oft die Großmutter gespielt hat. Daher kenne ich sie auf jeden Fall. Aber wer sie auch war.
Ist Cedar Cove so eine Art Hallmark-Serie? Oder?
Ja, das ist, ja, genau. So in der kleinen Stadt und so weiter, weißt du, so, was da so passiert und Liebesgeschichte und Drama und so ein bisschen. Also so ein bisschen wie Soap-Opera in Hallmark-Land.
Mhm.
Ja, aber sie war auch, und das habe ich natürlich nicht gesehen, die Mutter in Freddy vs. Jason, also dem Horrorfilm. Von Jason, oder? Warte. Also die Mutter von Jason. Ja, also ich kann das ja nicht gucken. Nee, uch. Aber daher werden sie wahrscheinlich, denke ich, auch einige kennen.
Freddy 2 ist ganz gut zu gucken. Der ist sehr camp.
Mich schüttelt schon jetzt, ehrlich gesagt.
Da gibt es heiße Duschszenen mit mehreren Männern.
Ja, okay. Ach, also ich meine, das wäre genauso, als wenn du mir jetzt sagen möchtest, als würdest du mir verkaufen wollen, dass Psycho total spannend ist, weil es gibt eine total sexy Duschszene. Also bitte. So, dann hat sie in den ein oder anderen Serien natürlich auch immer wieder kleine Rollen gehabt, ob das jetzt 21 Jump Street war oder Akte X oder sogar in Supernatural, Van Helsing, Reindeer Games, Witchfire etc. etc. Und sie war zum Beispiel auch im Das schönste Freudenhaus in Texas mit Burt Reynolds und Dolly Parton. Also, wie heißt das im Original? The Little Whorehouse in irgendwo.
Texas.
Texas.
Genau.
Ja.
Den wollte ich immer schon mal gucken. Das ist nämlich auch ein Musical, soweit ich weiß.
Yeah. Und sie hat die Gerichtsmedizinerin gespielt in Christopher Nolans Insomnia 2002, wo ja Al Pacino auch mitgespielt hat. Ja, also das war so ein bisschen, das heißt, man kannte sie auf jeden Fall. Und jetzt ist sie dann leider verstorben mit 84 Jahren. Und aber ihre Kinder hatten sich auch geäußert und meinten irgendwie, ja, dass es halt sehr schade ist, aber ja, dass es halt jetzt so ist. So. Das war Paula Shaw. Und dann haben wir noch Andreas Martin, den möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Ein Schlagersänger, dessen zwei Songs, die ich gegoogelt habe, ich leider kannte, weshalb sie hier erwähnt, also weshalb er hier erwähnt wird. Andreas Martin ist gestorben mit 72 Jahren, ehemaliger Schlagersänger, auch dafür eher bekannt. Sein Song Amore Mio kannte ich, und aber sein größter Hit war Du bist alles Maria Maria. Den kannte ich wiederum nicht. Ja, und er hatte sich schon aus dem Show
gestellt. Ich dachte immer, Amore Mio sei von Roland Kaiser. Genau, der hat das nämlich auch nochmal gecovert, glaube ich.
Kann gut sein. Also ich würde behaupten, Roland Kaiser hat wahrscheinlich fast alles irgendwann mal gecovert.
Das kann natürlich sein, stimmt. Der hat ja auch die sieben Brücken, sind ja auch nicht von ihm.
Ja, aber er ist halt auch lang genug dabei, sagen wir mal so.
Amore Mio ist ein ganz schlimmes Lied, auf das ich schon ganz häufig Disco Fox getanzt
habe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Naja, und jetzt ist er leider verstorben und wird auf seinen Wunsch hin dann eingeäschert und neben seiner Frau, die ebenfalls bereits vor einem Jahr verstorben ist, beigesetzt. Und seine Kinder haben auch gesagt, dass Papa wohl an einem gebrochenen Herzen gestorben sei, so ein bisschen, weil er einfach über den Tod seiner Frau auch nicht richtig hinweggekommen ist. Und vielleicht ist es dann jetzt auch irgendwie tröstlich, wenn man sich denkt, dass die vielleicht jetzt auch wieder zusammen sind. Gut, eben habe ich gerade noch gelesen, Musiker Brad James ist abgestürzt, im Alter von 57 Jahren verstorben. Ich gucke noch gerade, ob der für uns wichtig ist. Kennen wir den? Nashville, US-Musiker, aber was für ein Musiker? Von, ja, aber ist es Country oder ist es eine Band? Lass mich kurz gucken. Ach ja, er schrieb seine größten Hits für andere Künstler. Ach ja, für Kenny Chesney. Okay, gut. When the Sun Goes Down. Jesus, oh, für Carrie Underwood hat er Jesus Take the Wheel geschrieben. Ja, okay. Also, dann ist er schon echt bekannt. Ist auch in der Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen worden. Und hat auch für Jesus Take the Wheel 2006 für den besten Country-Song einen Grammy bekommen und für die Single des Jahres ebenfalls. Ha. Also ist bei einem Flugzeugabsturz umgekommen. Das ist natürlich bitter mit 57. Das ist ja auch kein Alter. Ist mir eben nur gerade, als ich hier mit dir redete, reingespült worden. Aber ja, also das war jetzt brandfrische News. Das waren unsere Toten für die Woche. Dann haben wir natürlich auch ein paar kranke Häschen. Also zum einen Bella Hadid, die wohl aktuell im Krankenhaus liegt. Ihre Mutter hat es mittlerweile bestätigt. Vorher war das alles so ein bisschen vage. Aber es ist ja bekannt, dass sie Lyme Disease hat. Also Lyme Borreliose.
Lyme Borreliose.
Also Borreliose. Ach, ich weiß nicht, warum mir das so schwerfällt. Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und sie hat jetzt eine Periode gehabt, wo es ihr eigentlich ganz gut ging. Und jetzt aktuell scheint es wohl aber nicht der Fall zu sein. Und sie hat Bilder geschickt, geschickt ist gut, sie hat Bilder gepostet auf Instagram von einem sehr idyllisch aussehenden Örtchen, wo sie dann aber da im Krankenhaus wohl auch liegt und da irgendwie ein Schläuchchen angeschlossen ist und so. Also sie sieht auch, ehrlich gesagt, ziemlich mitgenommen aus. Und ihre Mutter hat jetzt in einem Interview auch erzählt, dass ihre Tochter sich gerade sehr, sehr schwer tut und es ihr wirklich auch körperlich einfach sehr schlecht geht. Und dass sie aber eben da ist. Und sie hat natürlich aber nicht bestätigt, wofür, weshalb, warum, sondern sie hat nur in ihren Instagram-Post halt reingeschrieben, I'm sorry, I always go Mia, also M-I-A, I love you guys.
Missing in action.
Genau. Also es tut mir leid, dass ich immer mal wieder verschwinde. Ich liebe euch. So. Und sie verschwindet halt immer mal wieder, weil sie behandelt wird wahrscheinlich. Und das hat ihre Mutter, wie gesagt, jetzt auch bestätigt. Man weiß aber auch nicht jetzt genau, wenn man sich so die Bilder anschaut, wo sie ist. Aber sie hat zwei Ansichten von einem ich sag wirklich mal, so ein Kleinstadt gepostet, wo du auch so einen richtig klassischen Kirchturm in der Mitte auf dem Marktplatz hast. Und im Hintergrund von dem einen Bild, weil sie hat so geöffnete Fenster, wo sie da in ihrem Krankenhausbett liegt, im Hintergrund von dem einen Bild kann man eine europäische Flagge, eine deutsche Flagge und eine bayerische Flagge sehen. Also ich vermute, sie wird irgendwo in Bayern sein, in irgendeinem Spezialhospital.
Ja.
Das würde auch zusammenpassen mit der Ansicht dieser Dörfer, die sie da gepostet hat.
Interessant, ja. In wahrscheinlich irgendeiner Privatklinik.
Ich gehe davon aus, ja. Also es muss ja, ich kenne mich ja nicht so aus, wo die ganzen Fachzentren und so sind, aber ich meine, jetzt ist sie ja ein Hollywood-Star. Ich denke mal, sie wird wahrscheinlich in ein Fachzentrum gegangen sein, die sich auf Lyme Disease und Borreliose und sowas spezialisiert haben. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es das in Deutschland bestimmt irgendwo auch gibt. Du googelst schon, ich sehe schon.
Ich google gerade.
Ja. Aber wie gesagt, also ich denke, die Kombination von europäischer Flagge, deutscher Flagge und bayerischer Flagge, das wird irgendein Feiertag wahrscheinlich gewesen sein, als sie geflaggt haben oder so, oder irgendein offizielles Gebäude im Hintergrund, legt nahe, dass sie da irgendwo in Bayern sitzt.
In Aschau im Chiemgau gibt es ein Borreliosezentrum.
Okay.
Und eine Kirche und einen Ort.
Gut.
Das sieht eigentlich ganz passend aus. Hatte die Kirche zwei Türme? Kannst du dich erinnern?
Auf dem Bild nur einen, aber der war halt.
Ach nee, es gibt auch einen mit einem.
Aus welchem Winkel du fotografierst wahrscheinlich.
Es gibt mehrere Kirchen, gibt auch eine mit einem. Na dann, auf ins Chiemgau.
Genau. Dann haben wir Björn Borg, der ehemalige Tennisspieler, sehr bekannte Tennisspieler, der ja aber jetzt auch schon seit einigen Jahrzehnten kein Tennis mehr spielt, aber eben bekannt geworden ist, vor allen Dingen für seine Rivalität mit McEnroe. Da gibt es ja auch einen Film über dieses große Duell McEnroe gegen Borg oder Borg, wie man im Deutschen sagt. Und er,
Borg.
Genau, er hat jetzt seine Autobiografie herausgegeben, Heartbeats, am 19. ist die erschienen, beziehungsweise Vorab-Exemplare für die Presse natürlich. Und da hat er quasi enthüllt, dass er Krebs hat. Ich überlege nur gerade, sehen wir welchen Krebs? Ich glaube nicht.
Nee, das erzählt er nicht so richtig. Er hat nur erzählt, dass es so schlafende Zellen gibt und dass ihm ein Arzt gesagt hat, dass es sehr, sehr ernst aussieht. Das ist jetzt aber auch schon länger her. Und er ist in Remission, also gibt es gerade aktiv keinen Krebs, aber irgendwie ist es eine Krebsart, die quasi scheinbar eine höhere Chance hat, wieder aufzutreten. Und
also
deswegen,
er hat gesagt, er muss sich alle 6 Monate halt untersuchen lassen. Und aber genau. Auch diese Aussage des Arztes, es sieht sehr, sehr schlecht aus. Also da würde mir sofort das Herz in die Hose rutschen. Also es ist wirklich, ja. Auf der einen Seite, ich frage mich halt, wie will man das als Arzt handeln? Ich glaube, es ist schon wichtig, dass der Patient weiß, dass die Chancen schlecht sind. Aber gleichzeitig muss man ja auch versuchen, das so zu handeln, dass man dem Patienten dann auch nicht komplett den Mut nimmt. Also das ist so ein ganz schwieriger Balancegang, glaube ich.
Ja.
Ja. Naja, und er hatte dann noch geschrieben, genau, du sagst es, dass er, nach dieser Aussage hätte ich jetzt auch gedacht, es steht schlimmer um ihn. Und er hat aber gesagt, ich nehme das Leben Tag für Tag und Jahr für Jahr. Also ich versuche eben jetzt und hier quasi zu leben. Und er meinte aber auch, dass es aus psychologischer Sicht echt schwierig ist. Und das kann ich mir auch wirklich vorstellen. Also das glaube ich, echt schwer. So im, so dieses, ja, achtsame, jetzt im Hier und Jetzt sozusagen. Naja, aber er hat auch gesagt, er hat sein Leben jetzt soweit in Ordnung gebracht und ist grundsätzlich zufrieden. Und wenn er dann halt jetzt wirklich sterben sollte, naja, dann, ja, dann ist es so. Dann kann er da gut aus der Welt scheiden, auch wenn er das natürlich nicht will.
Ja.
Aber das hat mich ein bisschen erschreckt. Ich so, okay. Und dann haben wir noch Dolly Parton. Der geht's grundsätzlich gut, aber die hatte einen Nierenstein. Und deswegen musste sie einen Auftritt in ihrem Dollywood-Park absagen, wo sie ein neues Fahrgeschäft hätte einweihen sollen. Ja, also Nierenstein ist, glaube ich, echt schmerzhaft. Jetzt weiß ich, hattest du einen? Irgendwer hatte mir erzählt, der hatte mal einen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war.
Ich hatte noch nie einen. Meine beste Freundin hatte gerade in Portugal im Urlaub die Gefahr, dass sie einen hatte. Und dann hätte sie auch gar nicht fliegen dürfen und so. Dann war es doch keiner. Aber ja, ich weiß auch immer nur, dass das Schmerzen sein sollen, die schlimmer sein sollen als
angeblich
wenn man
als
ein
die
Kind
Geburt. Ja,
bringt.
Hab ich ja auch gehört. Also sie ist 79 und hat gesagt, macht euch keine Gedanken um mich, mir geht's grundsätzlich gut. Ich bin auch bald wieder fit, aber ich kann halt jetzt deswegen gerade bei dieser Veranstaltung, die geplant war, eben nicht dabei sein. Ja. Und ich bin jedes Mal so überrascht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass Dollywood so wahnsinnig erfolgreich ist.
Also ich habe das dann demzufolge gleich mal gegoogelt und es gibt 4 Parks mittlerweile.
Ja, ja, genau.
Total krass.
Ja, es ist wahnsinnig erfolgreich. Und wenn du dir auch mal so anguckst und so, das Ganze macht natürlich einen auf Nostalgie. Also wenn du da halt reinkommst in die Parks, die sind halt alle so gestrickt, so ein bisschen, als wenn du unsere kleine Farm betrittst. So mit Wagen und alten Kleidern und selbstgemachten Marmeladegläsern und so ein Kram. Aber es ist auch irgendwie geil. Ja, und dann haben sie, wie gesagt, auch Fahrgeschäfte und hier und die eine oder andere Musikshow und so. Also da kriegst du irgendwie, ist irgendwie alles. Und offensichtlich scheint so dieser Nostalgiefaktor scheint irgendwie ein Ding zu sein. Aber natürlich auch alles nur in ihrer Ecke. Also es ist jetzt nicht so, dass sie mit dem Konzept nach Kalifornien gehen könnte. Aber ich meine, kenn dein Publikum, ist doch okay. Also dann
und
scheinen
ja
genug
Leute hinzufahren.
Ja, ja, genau. Dann wünschen wir Dolly Parton gute Besserung. Und dann haben wir Mary Margaret Humes. Genau, der geht es wieder gut, aber sie hatte jetzt Bescheid gegeben, sie hatte jetzt im Zuge eines Interviews erzählt, dass sie tatsächlich vor einigen Jahren Krebs hatte, den sie Gott sei Dank ganz gut überstanden hat, weil er früh genug entdeckt wurde. Und Mary Margaret Humes ist eine Schauspielerin, die man aus verschiedenen Serien und Filmen kennen könnte, aber in dem Fall, von dem ich jetzt rede, als Mama von James Van Der Beeks Charakter Dawson in Dawson's Creek. Da hat sie quasi seine Mutter gespielt. Und das kam jetzt im Interview auf eben, dass sie ebenfalls schon mal Krebs überstanden hat, weil sie ja jetzt eine Charity-Lesung machen zugunsten der Krebshilfe mit und für und von James Van Der Beek. Das heißt, die alten Schauspieler, die in Dawson Street mitgespielt haben, kommen zusammen und machen halt so eine Charity-Geschichte. Und da ist sie halt auch dabei. Und natürlich ist es jetzt auch ein Thema, weil James Van Der Beek kämpft halt gegen Krebs und sie hatte halt auch Krebs und hat ihn überstanden. Und deswegen kam das jetzt im Interview eben zur Sprache. Ja. Und da dachte ich aber auch, und das hat sie komplett natürlich allein und privat mit sich ausgemacht, da hat auch keiner irgendwie was von gewusst bis jetzt zu diesem Interview. Dachte ich auch, ach krass. Das also nur als kurze, ja, for your information.
Ganz spannend, anlässlich des Anlasses sozusagen.
Ja, genau. Es passte halt auch, genau. Und sie hat natürlich auch erzählt, dass sie das ein oder andere Gespräch dann natürlich auch mit James geführt hat und so weiter. Aber es ist natürlich auch nicht die gleiche Art von Krebs, aber trotzdem. Also, ja. Dann haben wir
Jonathan Bailey.
Jonathan Bailey legt eine kleine Schauspielpause ein. Es sei ihm gegönnt. Aber es ist natürlich interessant, dass gerade jetzt, wo er auf dem Zenit seines Erfolges ist, er sagt so, und jetzt mache ich erstmal Pause. Also normalerweise soll man doch das Eisen schmieden, solange es heiß ist.
Okay. Hast du ihn gerade heiß genannt?
Ja, natürlich.
Ist er natürlich auch.
Natürlich. Das ist, ich bin einfach bei heiß, bei hot bin ich einfach stecken geblieben.
Ich finde das ganz vernünftig. Also weiß ich nicht vernünftig, aber ist ja nicht so, dass er nichts machen möchte.
Ich wollte nämlich gerade sagen, weil er hat nämlich eine eigene Stiftung und um die kümmert er sich halt jetzt.
Genau. Und das hilft natürlich, wenn er da auf dem Höhepunkt seiner Performance ist oder auf dem Höhepunkt seiner Popularität auch. Genau. Und er sagt, dass er sich jetzt ein Jahr Zeit nimmt, um in seiner Stiftung richtig mitzuarbeiten, weil es geht jetzt darum, Leute einzustellen und die richtigen zu finden und dann quasi zu entscheiden, wer wo an welcher Stelle am meisten machen kann von den Angestellten für seinen Fund. Und da möchte er sich quasi ein Jahr Zeit für nehmen.
Und genau. The Shameless Fund heißt er und der kümmert sich vor allen Dingen um die queere Community, soweit ich das jetzt rausgelesen habe.
Genau. Also ich weiß nicht genau wie, aber er unterstützt auf jeden Fall die LGBTQ+-Community.
Ja, verschiedene Projekten etc.
UK
und er selbst ist ja auch homosexuell und auch out and proud und so weiter. Es ist ja auch ungewöhnlich, dass dann jemand in Hollywood so einen Erfolg hat.
Ja, das hat er schon ganz gut hingekriegt, auf jeden Fall.
Ja, Mensch, also so viel dazu. Und ich dachte nur so, what? Dann nimmt er sich jetzt einfach ein Jahr Pause. Ich meine, wir hatten ja jetzt schon öfter mal Schauspieler, die gesagt haben, sie ziehen sich zurück. Wir haben drüber geredet, dann haben wir über andere Dinge geredet, dann hieß es, wir sind wieder da. Und ich so, was, ist jetzt schon ein Jahr vorbei? Also das geht so schnell, ja.
Wir haben ja bei Robert Redford gesagt, wie vernünftig das war, da vielleicht Abstand von zu gewinnen und sich nicht so vereinnahmen zu lassen.
Ja, das stimmt schon. Aber
doch
nicht,
Sinn,
wenn du gerade auf dem Höhepunkt deiner Karriere bist. Ich würde an seiner Stelle, ich hätte nochmal 2, 3 Großprojekte irgendwie, weißt du? Aber das geht einem ja dann auch durch die Lappen. Ein Jahr ist schon viel Zeit.
Ja.
Naja.
Wie gesagt, jetzt ist er halt auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Da kann er bestimmt voll die geilen Events machen.
Ja, naja gut. Also es sei ihm natürlich gegönnt. Es ist natürlich zu unserer Nachteil, weil wir sehen ihn dann halt nicht mehr. Aber so Projekte sind ja auch nicht immer
Vielleicht also, bringt der Fund ja einen Fotokalender raus oder
so. Oder so, genau. Okay, dann haben wir Trennungen. Charlene Woodley und Lucas Bravo haben sich getrennt. Und Lucas Bravo ist der französische Schauspieler von Emily in Paris. Und ja.
Dann heißt er womöglich Lucas Bravo.
Wahrscheinlich. Und Lucas und Charlene waren ja so ein Überraschungspaar. Also wir haben ja auch gesagt, what? Also wir haben uns ja schon, wir haben uns gefragt, als wir darüber berichtet haben, wo haben die sich überhaupt getroffen? Das war so unsere Frage. Sie ist bekannt durch Big Little Lies vor allen Dingen und er halt durch Emily in Paris. Und ja, die waren dann einfach ein Paar. Und haben, glaube ich, ihre Beziehung gelauncht im Mai, glaube ich. April, Mai rum muss es gewesen sein. Haben sich aber wohl schon ein bisschen früher natürlich kennengelernt und waren jetzt 6 Monate zusammen und sind jetzt auch wieder getrennt. Also es war offensichtlich ein Sommerfling. Ja. Also es war irgendwie ein cooles Pärchen, aber naja gut. Dann auch nicht
vorbei.
Mehr. Ein kurzes Zwischenspiel, genau.
Und sie haben auch beide ihre gemeinsamen Fotos von Instagram runtergenommen. Das finde ich hat auch so ein bisschen.
Aber das ist so typisch, oder? Also Instagram.
Ist das typisch? Ist das
Generation Instagram, ja. Das immer. Dann, okay. Es wird quasi alles ausgelöscht, was irgendwie.
Daran erinnert.
Ja, also die Beziehung hat quasi nicht stattgefunden. Das finde ich immer so
das ist
krass.
Doch komisch, das ist
komisch,
oder?
Ja, das ist bei so Hollywood-Paaren oder so. Es ist aber total häufig der Fall. Und ich verstehe das immer nicht. Und das ist immer so eine der ersten. Ja, Beweise sozusagen, wenn man dann sagen möchte, ich glaube, sie sind getrennt, guck sich das Instagram-Profil an, okay, sie haben alle Fotos gelöscht, weißt du, so halt. Also das ist wirklich ganz häufig so. Und ich finde es total lächerlich, weil, gut, ich kann verstehen, dass du vielleicht jetzt die Bilder, die nicht unbedingt angucken möchtest, dann würde ich verstehen, dass man sie runternimmt. Aber dann wirklich so einfach so eine komplette Tour zu machen und alles zu löschen und dann halt aber auch so zu tun hinterher, als wäre nie was gewesen, das finde ich halt auch irgendwie krass. Es hat auch so ein bisschen so Black Mirror-Vibes, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde Insta, also ich poste keine Fotos auf Insta, aber wenn ich das machen würde, dann würde ich irgendwie so wie ich in meinem Fotoordner dann eben 2 Jahre zurückgehe und sage, was habe ich denn da gemacht? Und dann begreife ich das ja eigentlich als Geschichte, oder?
Ja, aber ich glaube, die löschen es halt in dem Moment auch, weil sie halt einfach so verletzt sind und nicht daran erinnert werden wollen oder konfrontiert werden möchten mit irgendwelchen guten Erinnerungen. Und vielleicht haben sie auch sich den schlechten getrennt oder so.
Genau.
Also,
oder
genau.
So, dass jederzeit der Instagram-Account den jetzt aktuellen Menschen repräsentiert und quasi, also egal wie weit du zurückgehst, das ist alles noch kompatibel mit dem, wie es heute ist sozusagen. Und das
ich meine,
ist
ich
ja
kann
schon
verstehen,
so
es ist ja jetzt nicht so,
anders.
Wenn du dich trennst, dann nimmst du ja auch, dann lässt du ja auch nicht die Bilder stehen von deinem Ex-Partner. Also ich meine, das kann ich schon verstehen. Oder lässt die nicht hängen oder in der Wohnung stehen. Ja?
Nicht hängen vielleicht, aber ich lösche sie doch eventuell nicht aus meinem Foto-Account. Oder?
Nee, aber was ich meine ist, in dem Moment, also das Problem ist, du guckst ja vielleicht auch öfter mal auf deinen Instagram-Account drauf. Oder manchmal gibt es ja auch diese Erinnerungsfunktion so,
ja, das, kann natürlich
das
sein.
Haben sie vor einem Jahr gemacht und so. Und wenn du dann halt diese ganzen Ex-Typ-Fotos halt oder Ex-Partner-Fotos halt eingespielt werden.
Ja.
Dann, also weißt du, so halt. Aber es hat natürlich beides, ja. Und ich finde es auch ein bisschen krass. Ich könnte jetzt verstehen, wenn man zum Beispiel sagen würde, okay, ich lösche vielleicht nur die Hälfte aller Fotos oder so, weißt du? Aber dann wirklich so eine Purge zu machen, so wirklich so komplett ausmerzen, das denke ich immer auch so, Leute, nur weil du die nicht mal auf Instagram hast, heißt es ja nicht, dass es nicht passiert ist.
Ja.
Dann haben wir
Melania in den USA.
Ja, da müssen wir bitte mal nur 2 Sekunden drüber reden, weil diese Fotos sind Gold. Oh mein Gott, die Fotos sind so großartig. Also, Trump ist mit Melania aktuell in Großbritannien auf einem Staatsbesuch und trägt wieder interessant gewählte Mode.
Nicht Trump, sondern sie, Melania.
Sie. Und es ist ja so, also gerade in Großbritannien ist ja bei einigen Veranstaltungen Hut sozusagen zwar nicht verpflichtend, aber doch gewünscht. Ja, das ist so ein bisschen so ein Statussymbol auch. Und es gibt halt Bilder von ihr, da sind die beiden irgendwie gemeinsam mit Kamala und Charles unterwegs und da trägt sie auch ein dunkles, normales, also schwarzes, ja, so, wie sagt man, so Bürodress quasi und dazu aber so einen auberginefarbenen Hut mit sehr breiter, großer Krempe. Und wir hatten ja schon mal diese ganz lächerliche Situation im Januar, da hat sie auch so einen Hut mit so großer, breiter Krempe getragen, bei der einen Vereidigung von Trump, dass er ihr ja einen Wangenkuss geben wollte, aber nicht konnte, weil er durch diese Hutkrempe nicht an ihre Wange rangekommen ist. Da war ja, dann haben die sich irgendwie so komisch verbogen, also da hat ja die ganze Welt hat ja gelacht darüber. Und jetzt hat sie wieder so einen Hut auf. Und das Ding ist aber, durch diesen Hut, egal wie sie steht, sieht man halt nie ihr Gesicht. Ja. Und es gibt eine Fotoserie, da gucken sich halt Trump und Charles und Camilla irgendwelche Dinge an, die da so auf dem Tisch liegen. Und sie steht daneben, auch noch so ein Stückchen hinter Camilla. Und sie sieht aus, ungelogen, wie der Todesengel. Wie der Reaper. Es fehlt eigentlich nur die Sense. Also ich habe das gesehen, ich habe gedacht, oh mein Gott, das darf ja wohl nicht wahr sein. Also sie sieht wirklich aus, als wäre sie irgendwie, ich weiß nicht, der Todesengel von Großbritannien. Und ich hatte dann eine Info gelesen von wegen, ja, das wäre Absicht, weil sie möchte ja quasi, dass die ganze Konzentration auf ihren Mann fällt und nicht auf sie. Deswegen hätte sie auch Not gewählt, wo man ihr Gesicht dann nicht sieht, bla bla bla. Aber nichtsdestotrotz bin ich halt einfach nur wahnsinnig amüsiert von dieser Optik, weil es ist einfach großartig. Und ich habe das gesehen und ich habe gedacht, okay, schlimmer kann es ja wohl nicht werden. Dann habe ich heute ein Foto gesehen von einer Veranstaltung von gestern. Da habe ich gesagt, oh mein Gott, das kann noch schlimmer werden. Und zwar, am Ende des Threads auf Blue Sky war das, für dich nur als Info.
Ja.
Die Maske ist natürlich nicht echt.
Gesehen.
Die Maske ist nicht echt. Aber der Rest ist echt. Ja, da trug sie halt so ein schwarzes Outfit, auch wieder mit so einem Hut, mit so einer großen, breiten Krempe und rote Lederhandschuhe dazu. Und ich dachte so, wow. Und natürlich machen sich die Leute jetzt ein bisschen lustig und haben sie so ein bisschen als Panzerknacker dargestellt in den Fotos, die ich gesehen habe. Aber dieses Outfit an sich halt mit diesen roten Lederhandschuhen und diesem rotkrempigen, großen,
diese
schwarzen
Tasche
Hut.
Ist auch nicht echt.
Nein, die ist auch nicht echt, genau.
Ach so.
Also Tasche ist echt, aber das Dollarzeichen darauf nicht.
Okay.
Also es ist alles echt, außer das Dollarzeichen und die schwarze Maske.
Die Maske.
Genau.
Ich finde halt, auch ohne die Maske, sie sieht irgendwie aus wie Carmen Miranda, oder?
Ja, das ist dieser Hut. Aber vor allen Dingen, was halt dieses Outfit voll krass macht, sind diese roten Handschuhe. Weil sie sieht halt echt aus, als würde sie gleich jemanden umbringen wollen.
Ja, das stimmt.
Das ist wirklich diese Lederhandschuhe. Ja, ja, genau.
Aus den 60ern oder so.
Das ist so krass. Und ich denke mir mal so, es kann nicht. Ja, und also meines Erachtens.
Ich meine gar nicht Carmen Miranda, Entschuldigung.
Du meinst Carmen.
San Diego.
San Diego, genau. Genau,
genau.
Ich wusste, wen du meinst. Wer ist denn Carmen Miranda?
Carmen Miranda ist eine Sängerin aus den 40ern und 50ern, die diese gigantischen Fruchthüte hatte.
Aber war das nicht, das war doch nicht Carmen Miranda, das war doch, war das nicht, ach, das war Carmen Miranda?
Ja.
Ach, und aber, okay, und ich wechsle sie jetzt gerade mit, wie hieß die mit dem Bananenrock?
Das ist,
Josephine Baker.
Ja, genau, Josephine
Baker. Genau, ich verwechsel jetzt, glaube ich, alle. Ach, Carmen Miranda haben wir
genau,
haben
ähnlich
drüber gesprochen.
Exotisieren,
weil sie ja auch
sozusagen
von einem Jahr oder so gestorben
eine,
ist, ja.
Genau, eine mexikanische Sängerin, die immer diese Obsthüte hat.
Ja, ja,
genau.
Ja, okay. Also aber auf jeden Fall diese, so, und ich hatte so ein bisschen die Diskussion, warum sie denn auch immer so diese Hüte trägt und so. Und ich denke mir halt, so ein Hut ist natürlich in Großbritannien auch ein Statussymbol, weil Menschen in einer gehobenen Gesellschaftsklasse tragen halt zu bestimmten Anlässen Hut. Das macht natürlich nicht der normale kleine Mann auf der Straße.
Ich denke,
sondern,
so ein Escot oder so.
Ja, zum Beispiel ein Escot oder aber auch zum Beispiel bei bestimmten Veranstaltungen, Teezeremonien und solchen Dingen, da trägt man halt einfach Hut. Aber das ist natürlich nur die Upper Class, die sowas macht. Und ich glaube halt, dass sie diesen Hut halt trägt, um einfach einen gesellschaftlichen Status zu symbolisieren. Aber gleichzeitig verrät sie sich damit auch, weil in dem Moment, das ist ja dieses eine Bild, ich verlinke euch das mal, wo sie da halt echt wie so der Todesengel im Hintergrund mit ihrem Hut steht, da trägt Camilla aber keinen Hut. Das heißt, Camilla macht das etikettetechnisch richtig, während Melania es nicht macht. Sie hätte also eigentlich in dieser Situation den Hut abnehmen müssen, weil das halt die Etikette ist. Das heißt, sie gibt sich den Anschein von Upper Class mit dem Hut. Aber in dem Moment, in dem sie halt die Etikette nicht einhält, verrät sie sich quasi, weißt du?
Man könnte es auch umdrehen und sagen, dass diese ganze Etikette nämlich genau dafür da ist, zu identifizieren, wer gehört dazu und wer ist nur so reingehuscht sozusagen. Also
ja.
Dafür ist das ja auch da, ne?
Aber
also
ich meine, natürlich
so bisschen,
hat dann aber auch ihr Stylist irgendwie Mist gebaut, weil
ja, klar.
Er weiß ja, dass man in dem Moment
oder,
einen Hut
oder
tragen
ist
muss.
Oder es ist Absicht im Sinne von, wir pfeifen auf euer Etikett. Ich muss so ein bisschen denken an so ein paar Folgen von The Crown, wo die Staatsbesuche der amerikanischen Präsidenten dann immer drin vorkommen, die dann irgendwie entweder extrem souverän umgehen mit diesem ganzen Gedöns, was ihnen die Krone da irgendwie aufdrücken will. Oder halt sagen, das interessiert mich alles nicht, ich pfeife auf eure Regeln. Und das ist genau diese, ich finde, das spiegelt so schön diese beiden Staaten wieder. So diese eine super rigide Nation mit diesen ganzen Regeln und dann genau die Nation, die sich davon abgesetzt hat und gesagt hat, wisst ihr was, wir machen unser eigenes Ding. Und die dann jetzt zu Besuch kommen und dann eben auch so ein bisschen
stimmt,
sagen,
gerade England,
eure
USA,
Regeln sind
ja.
Mir so ein bisschen egal. So.
Stimmt, ja, also gerade die beiden, hast du recht, ja.
Das steht irgendwie in einer wahnsinnig langen Tradition, glaube ich, da so ein bisschen anzuecken oder vielleicht auch, vielleicht doesn't she give a damn, so.
Aber das Ding ist auch, glauben wir denn wirklich, dass die so smart sind? Eigentlich ja nicht. Also ich bin immer so hin und her gerissen zwischen, wenn das wirklich ihre subtile Art ist, uns zu trollen, dann ist das wirklich schon genial. Also es hat schon Genius-Level. Aber ich glaube nicht, dass sie so smart ist. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ich traue ihr das nicht zu, aber es ist schon sehr
weiß
geil.
Ich nicht. Kann mir schon vorstellen, dass es da irgendeinen so Chefstrategen gibt,
ja,
der da irgendwie sagt so, und dann machen wir durch den Dresscode klar, dass uns das alles ein bisschen egal ist.
Okay. Also,
passiert ja auch nichts. Also es ist ja nicht so, dass der König, früher die Queen, sich dann umdreht und sagt, mit ihnen rede ich nicht, weil sie den falschen Hut aufhaben oder so.
Das stimmt, ja, natürlich.
Dann muss man wieder aus den Broschen rauslesen, ob sie jetzt verstimmt war oder nicht.
Genau. Aber ich meine, das ist wirklich ein Game. Also der Schmuck-Game on point. Ja, da kann man ja, wie gesagt, Bücher drüber schreiben. Ja, aber da war ich auf jeden Fall amüsiert. Ich dachte, diese Fotos kann ich euch nicht enthalten.
Dieses Outfit ist auf jeden Fall ikonisch. Das ist
also wirklich. Und da haben wir noch nicht
absurd.
Mal über ihr Ballkleid geredet, weil sie war ja dann auch beim Abendempfang. Da
das finde ich tatsächlich
ja
ganz schön.
Ja, aber ich muss nämlich ganz sagen, ich fand es nämlich auch gut. Da trug sie halt ein knallgelbes Kleid mit nackten Schultern. Und sie hat
was
damit
auch ein totaler
zwei Fauxpas begangen. Nackte Schultern trägt man in der Regel nicht. Und wenn, dann nur ganz zart. Aber sie hat ja wirklich so, Oberarm, Rand sozusagen. Das heißt, das ist ein No-Go. und knallige Farben sollte man auch nicht tragen. Also normalerweise zurückhaltend. Ja. Mhm. Und da hat sie also zwei Fauxpas mit begangen, ja, die so eigentlich nicht gehen für die Etikette-Kenner. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist ein schönes Kleid. Und ich finde, man kann, also es ist nicht verboten, grelle Farben zu tragen, aber es ist natürlich, also willst du dich halt anpassen oder nicht? Und sie wollte das nicht und das finde ich auch völlig okay. Also, aber die nackten Schultern, das ist schon so ein bisschen grenzwertig. Aber okay. Ich fand, wie gesagt, ich finde auch, dass sie dass
so ein
das
bisschen
ein sehr schönes Kleid ist. Ja. Gut. Wer mir ebenfalls Leben gibt, oh, sie geben, ich liebe sie so sehr, sind Olivia Colman und Benedict Cumberbatch auf ihrer Promotour für den Film The Roses. Wir hatten ganz kurz doch über den Rosenkrieg gesprochen. The Roses ist quasi so eine Art, es ist kein Remake, aber so eine Art Neuinszenierung von dem Rosenkrieg-Film. Und die Promotour, oh mein Gott, Benedict Cumberbatch und Olivia Colman sind beide einfach nur sowas von lächerlich im besten Sinne des Wortes. Mhm. Olivia Colman ist sowieso immer amüsant bei ihren Promotouren, weil sie vergisst ständig alles. Und das ist das Beste. Und dadurch, dass sie immer alles vergisst, fragt sie dann einfach nach. Und das Allergeilste ist, sie saß schon mehrfach bei Graham Norton auf dem Sofa und wusste dann auch einfach nicht mehr, was für eine Rolle sie gespielt hat, weil sie dann eben sagt, ja, aber der Film ist ja schon seit 3 Jahren abgedreht, also der kommt zwar jetzt erst in die Kinos, und dann meinte aber Graham Norton, ja, aber du bist doch hier, um genau für diesen Film Werbung zu machen, da geht man doch mal hin und liest sich nochmal eine Biografie durch, bevor man hier sich auf die Couch setzt. Und die so, ja, ich wollte es ja, aber dann habe ich es vergessen, weißt du, so. Und du sitzt dann da als Zuschauer und denkst dir so, what the fuck? Ja, naja, aber sie und Benedict Cumberbatch haben eine wahnsinnig tolle Chemie und haben auch jetzt wirklich auf ihrer Promotour alles das gemacht, was man macht. Also das Einzige, was sie nicht gemacht haben, glaube ich, ist ein Hundeinterview, aber sonst war alles dabei. Sie haben gekocht, sie haben irgendwelche Dinge hergestellt, sie haben getöpfert, sie haben wirklich alles gemacht. Sie haben Blumen irgendwie zurechtgeschnitten, also und irgendwie Cocktails probiert und Cocktails gemischt und so. Also wirklich, die Promotour war wirklich geil. Nicht nur die zwei alleine, sondern auch das restliche Ensemble, aber die zwei vor allen Dingen waren halt echt witzig. Und es gibt halt eine Szene, da mussten sie so eine Pizza backen und da habe ich sehr gelacht, weil sie hat dann versucht, so ein Glas aufzumachen, Tomaten im Glas oder was es war. Und dann hat er gesagt, brauchst du Hilfe? Und sie so, nein. Und versucht es zu öffnen, kriegt es nicht auf. Und versucht es nochmal und kriegt es immer noch nicht auf. Und guckt sie dann an und meinte, ja. Und dann hat er das tatsächlich auch geöffnet. Es war sehr niedlich. Oder beim Töpfern ist sie halt einfach fast vom Stuhl gekippt, weil sie die ganze Zeit halt einfach nur sexy Dinge gesehen hat. Und er immer gesagt hat, nein, hör auf. Und dann haben die am Ende da beide da gesessen und so, wie so kleine Schulmädchen. Das war und die Frau, die denen das Töpfern zeigen wollte, die konnte dann auch nicht mehr an sich halten. Also es war einfach lustig. Und dann auch so Kommentare und so. Also die beiden sind einfach wirklich richtig großartig zusammen. Und ich kann nur sagen, wenn ihr die Chance habt, so ein bisschen Promo-Tour von denen euch anzugucken, macht das. Es ist wirklich lustig. Ja, sie waren übrigens auch bei Dish, das ist ja der Podcast, der ist ja gesponsert von Waitrose, das ist ja da so eine Geschäftsmarke quasi, sowas wie gesponsert bei Lidl oder so, weißt du, oder gesponsert bei Metro oder so. Aber Gott sei Dank ist das tatsächlich nicht so aufdringlich. Das heißt, ich gucke Dish ganz gerne, da sind halt zwei Hosts, die halt immer für den Gast, der zu Besuch kommt, deren Lieblingsessen kochen. Und die Dischfolge mit den beiden, die habe ich auch euch eingestellt, schon gehabt auf meine Accounts. Und zum Daniederknien wirklich richtig, richtig witzig. Also kann man sich super angucken. Die packe ich euch auch jetzt nochmal in die Shownotes. Und der aktuelle Gast übrigens, jetzt nach Benedict Cumberbatch und Olivia Colman, war der nächste Gast jetzt Graham Norton. Und die Folge ist auch wahnsinnig witzig. Also kann ich euch beide empfehlen. Es geht immer nur so 20 Minuten, aber es ist wirklich gut.
Klingt ein bisschen wie Bio kocht.
Aber lustiger. Also, die geben mir gerade echt gute Laune. Dann, auch für die gute Laune gedacht, war das Heidi-Fest. Was zum Teufel ist das Heidi-Fest?
Das Heidi-Fest ist das Oktoberfest nach Heidi Klum. Also, sie lädt Leute
vor
ein.
Vor dem Oktoberfest, aber mit Heidi Klum, genau.
Genau. Also
das findet vor dem Oktoberfest offiziell statt, genau.
Ihre Vorstellung von einem eigenen Oktoberfest. Ich habe es aber nicht gesehen. Schon die Gästeliste bereitet mir Bauchschmerzen.
Heidi Klum war noch nie auf dem Oktoberfest, was ich total krass finde. Irgendwie hat sich noch nie ergeben. Und sie hat aber immer, sie wollte immer mal so Oktoberfest erleben. Und jetzt hat sie eben das sogenannte Heidi-Fest ins Leben gerufen, was sozusagen eine Art Vorglühen ist vor dem eigentlichen Oktoberfest. Und ja, und das Ganze war halt, ja, vollgepackt mit allen möglichen Leuten. Es ist echt wie so ein Mini, eigentlich wie so ein Mini-Oktoberfest, so ein bisschen. Sie war da mit ihrer kompletten Familie und das war wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Also sie war da mit allen ihren Kindern und ihrem Mann und dessen Bruder und die beiden hatten auch noch ihre Mutter dabei und sie hatte auch noch ihre Mutter dabei. Das heißt, es war wirklich die ganze Familie, es war unglaublich. Privat feiern sie wohl öfter mal in so großen, also Gruppen,
Runden.
Aber halt offiziell nicht. Und wir haben hier jetzt auch ein offizielles Familienfoto bekommen, mit allen Kindern drauf. Das ist wirklich ungewöhnlich. Und alle natürlich so für die Wiesen gestylt. Und aber dann auch so zum Beispiel, also Leni zum Beispiel, ganz links außen, die legt da irgendwie so eine Attitüde an den Tag. Man könnte gerade meinen, die modelt da ihren Dirndl. Das ist schon ein bisschen lächerlich. Und,
aber die modelt doch jetzt auch schon.
Ja, schon, aber doch nicht in dem. Also ich sag mal, alles hat seine Zeit und seinen Platz. Da ist nicht der Platz dafür. Dann eine
also
ihrer.
Ich weiß es von meiner besten Freundin, dass es sehr schwer abzuschalten ist, wenn man sich das einmal angewöhnt hat.
Eine ihrer Söhne trägt so einen schwarzen Hut, den ich wirklich hässlich finde. Aber okay.
Der hat so Amish-Vibes.
Ja, das durch diesen
sympathisch
Hut.
Sympathisch eigentlich, das ist, genau.
Okay.
Nee, ich meine den Hut, nicht den Sohn.
Ja, ja, ja. Und,
oder Mountain Ranger.
Ja, und ich finde aber ganz süß, dass sie ihre Mama dabei hat. Das finde ich echt niedlich. Und natürlich war dann auch noch der Bruder von Tom dabei, also ihr Schwager ja dann. Und der natürlich so ein bisschen in so Rainbow-Queer-Coded-Lederhosen-Variante. Mhm. Mit so ganz großen, silbernen, hohen Hacken. Ja, also es war schon lustig. Und dann hast du so ein bisschen, also du ganz wirklich Oldschool-Hits, also so ein bisschen Chartshow-Hits-mäßig, muss sich das wohl angefühlt haben. Und ja, und natürlich hat dann Heidi Klum hat wirklich mit allem von jeder irgendwie möglichen Presse gesprochen und das war jetzt ein Ding, das sie mal ausprobiert haben und sie würde jetzt aber gerne als Tradition machen, sozusagen immer eine Woche oder so, bevor dann das Oktoberfest startet, genau.
Also die deutsche Entsprechung zu ihrer Halloween.
Ja, nur verkleidet sie sich halt nicht, genau. Und sie meinte, Wichtigste ist, dass wir eben Spaß haben. Naja gut, also ein Dödel ist ja keine Verkleidung.
Also so wie die das machen, ist das Verkleidung.
Okay.
Und ja, und also auf dem Oktoberfest ist das doch mittlerweile auch schon üblich,
ja,
oder?
Ja, schon.
Dass man sich so diese
modernen
Kleidungsdirndl
modernen
Dirndl kauft und sich so anzieht, bevor man da hier gibt es ja auch in Berlin die Gay-Wiesen, da mache ich auch mal einen ganz großen Bogen drumherum.
Oh, okay.
Aber da ziehen sich auch alle dann original so an. Also original, das heißt, du gehst irgendwie zum Deiters, zum nächsten Verkleidungsladen und holst dir da dein Dirndl und spielst dann Oktoberfest.
Also du hast gesagt, als du die Gästeliste gesehen hast, ist es dir schon anders geworden.
Der Rest sind dann ja nur noch so Schlagersänger.
Also Christine Neubauer, Frauke Ludewig, Annemarie Carpendale, Rurik Gislason, der Fußballer.
Für den habe ich eine Ausnahme gemacht.
Ja, genau. Aber auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter war da, also auch ein bisschen Politik. Der hat zusammen mit ihr Ohrzapft, also das erste Fass quasi geöffnet. Roberto Blanco hat gesungen, was ich echt lustig finde. Ein bisschen Spaß muss sein. Und Ross Anthony war auch da. Und Lukas Cordalis. Und Lou Bega. Und die Weather Girls. Und ich so, what? Und Jürgen Drews.
Also genau das, was man sich in Deutschland unter einer Party vorstellt.
Ja, und Nick P., ein Stern, der deinen Namen trägt. Und Thomas Anders. Und Peter Kraus.
Und Kerstin Ott.
Genau.
Dann haben wir jetzt auch alle. Nee, Hathaway. Hathaway ist auch noch da.
Ja.
Klingt also, ganz furchtbar.
Genau. Aber dass Roberto Blanco da war, der ist ja 88, das hat mich echt gewundert. Aber er hatte in einem Interview, da wurde er nämlich so befragt, dezent fallen lassen, dass es sich gelohnt hätte, für ihn dahin zu fliegen.
Naja,
also ich denke mal, er wird wohl entsprechend bezahlt worden sein. Naja, und wer war noch so da? Kerstin Ott habe ich noch gesehen, Howard Carpendale natürlich auch, Hathaway, geil, den gibt's noch. Die Münchner Freiheit, ja. Genau so. Also es war eine Menge los, sagen wir so. Ich glaube, die meisten hatten auch echt Spaß. Aber es ist natürlich schon so, es ist natürlich so eine inszenierte, es ist wie ein inszeniertes Schauspiel der Wiesn. Die Wiesn an sich ist ja schon ein inszeniertes Schauspiel, aber das ist nochmal so ein Schlag Sahne obendrauf, weißt du?
Genau, ich habe es nicht gesehen, aber mich erinnert das so an Weihnachten mit Frank Schöbel. Also wenn so...
Gott. Ja, aber der hat doch eigentlich recht klassische, volksnahe, also das war ja mehr Volksmusik.
Ja, aber auch diese Idee, man trifft sich mit Freunden und Bekannten in einem Fernsehstudio und tut dann so, als würde man jetzt Weihnachten feiern. Und wahrscheinlich, weiß ich nicht, immerhin war es jetzt nicht März, dass sie das aufgenommen hat, aber, oder die Helene Fischer Show, die dann ja auch immer so Weihnachtsanklänge hat.
Ich komme übrigens nicht darüber hinweg, dass die eine Tochter, glaube ich, echt Cowboystiefel zu ihrem Dirndl trägt. Aber na gut.
Die kommt aus den USA.
Na, ich meine, eigentlich sind ja Cowboystiefel genau das Richtige, weil das, was das Dirndl in Bayern ist, sind die Cowboystiefel in Texas.
Stimmt, ja.
Eigentlich, aber ja. Also, aber das Heidi-Fest, ich sag's dir, ey, geil. Wer hätte gedacht, dass, ach ja, die macht echt aus allem eine Marke. Dann waren die Emmys, und zwar eigentlich im Grunde genau nachdem wir unsere Folge rausgebracht haben, waren die Emmys in der Nacht vom Sonntag auf Montag. Und es ist dann immer wieder so, wenn wir dann darüber reden, dann ist es quasi schon eine Woche vorbei und dann ist die Frage immer noch, lohnt sich es noch darüber zu reden? Aber ja, die Emmys muss man auf jeden Fall erwähnen. Das sind nämlich die Standard, also eine der großen Standardpreise für TV und Fernsehen. Und dann ist aber alles sehr rigoros in Kategorien eingeteilt. Also bestes Drama, beste Comedy und beste alleinstehende Dramaserie und so weiter. Das heißt, du kannst halt auch mehrere Schauspieler haben, die dann in den Kategorien entsprechend gewinnen. Und ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was ich euch zu den Emmys sagen kann. Ich habe sie natürlich gesehen. Erstens, der Moderator, ein Komiker namens Nate Bargatze den ich nicht kenne oder kannte, hat das Ganze moderiert. Der ist so ein bisschen, ich sag mal so, die Sauber-Variante der Comics. Also keine Schimpfwörter verwenden und so ein Kram. So. Und der ist so ein bisschen gerade am aufsteigenden, auf dem aufsteigenden Ast und ja, hat er jetzt halt diesen Gig bekommen. Und ich persönlich fand, er hat es schlecht moderiert. Sorry, aber so. Er hatte ein, zwei ganz gute Witze drin, das war schon okay, aber so insgesamt hat er mir nicht gefallen. Dann haben sie eine Sache gemacht, die hat mich wahnsinnig aufgeregt, den ganzen Abend aufgeregt, die regt mich heute noch auf. Die haben gesagt, sie spenden, ich glaube, waren es $100,000 oder was, also eine gewisse Fixsumme, an die Boys and Girls Club irgendwie, das ist so eine große Jugendorganisation in USA. Und für jede Minute, die Leute, die ihre Ansprache halten, ihre Dankesansprache, für jede Minute, die sie überziehen, werden $1,000 abgezogen. Und dann war unten rechts an der Seite war ein Counter und dann wurde halt quasi hochgezählt, wie viel du in deiner Rede quasi verloren hast. Und das geht ja dann ab von dieser Summe, der Gesamtsumme für diese Charity-Organisation. Und damit sollte man erreichen, dass die eben so kurz wie möglich ihre Ansprachen halt halten. Und ich habe da so einen Hals, weil ich als Zuschauer gucke die Emmys, weil ich erstens wissen möchte, wer gewinnt natürlich, das ist das eine, aber dann möchte ich auch die Ansprachen hören, weil dafür bin ich da. Und ja, natürlich hat der eine oder andere echt viel zu lange Ansprachen und erzählt was vom Pferd und man denkt sich, oh mein Gott, komm zu Potte. Aber das sind immer nur so eine Handvoll von 30, weißt du? Also es ist ja nicht so, als ob die Hälfte alles dauernd überziehen würde, sondern das ist wirklich nur eine kleine Handvoll. Und dann so die moralische Erpressung anzulegen, ich finde das unmöglich. Unmöglich, mich regt das so auf. Und natürlich war es am Ende dann so, weil ich meine, das können sie ja nicht leisten, dass sie am Ende dann gesagt haben, oh, wir sind doch großzügig, wir stocken es dann wieder auf 100.000 und ich lege dann auch noch 250.000 von meinem eigenen Geld dazu, so nach dem Motto, ja. Das heißt, am Ende haben die natürlich, diese Jugendorganisation hat dann natürlich das bekommen, was auch angekündigt war. Aber allein die Tatsache, dann eben diesen Counter mitlaufen zu lassen und die Leute damit moralisch unter Druck zu setzen, nach dem Motto, wenn du deine Rede zu lang machst oder wenn du dich nicht beeilst, dann bist du einfach moralisch verwerflich, weil du nimmst den Kindern das Geld weg. Das finde ich so unmöglich. Vor allen Dingen auch für viele Schauspieler, die wirklich jahrzehntelang zum Teil auch echt auf diesen Erfolg hingearbeitet haben und die jetzt endlich die Chance haben, nach Jahrzehnten in diesem Job den rechtmäßigen Sieg sozusagen einzufahren und dann einfach, das ist ihre eine Minute im Glanzlicht, ja. Und selbst die kriegst du nicht, weil du dann eben moralisch kategorisiert wirst und erpresst wirst. Und das war richtig scheiße. Und es wurde noch viel schlimmer, weil nämlich der Moderator immer gesagt hat, oh mein Gott, ihr müsst euch beilen, macht kürzer. Es war dann, also die ganze Stimmung war halt echt am Boden. Und du hast auch gemerkt, die Leute, die ihre Reden gehalten haben, die waren immer so hin und her gerissen zwischen, oh mein Gott, wenn ich das jetzt ignoriere, dann hassen mich alle und ich nehme den Kindern Geld weg. Aber ich möchte eigentlich ja den Moment auch genießen. Also es war immer so ein, weißt du, so ein Und zusätzlich dazu kam halt, dass der Moderator selber dann aber so Zwischenacts gehabt hat, die einfach viel zu lang waren. Also genau das, was er den Leuten, die Rede gehalten haben, vorgehalten hat die ganze Zeit, ist das, was er selber gemacht hat. Also es war viel zu lang, was er dazwischendurch teilweise moderiert hat. Und er hat immer wieder auf diesen Counter aufmerksam gemacht. Also alle 2, 3 Repräsentationen ging es halt um diesen Counter. Und das war wirklich richtig doof.
Das klingt sehr nervig.
Das war wirklich so. Und dann haben sie natürlich aber auch bei diesen Emmys alles so ein bisschen, also es war alles sehr clean und sehr weiß, sag ich mal. Sie hatten dann Country-Sänger da, die halt die musikalischen Acts halt gesungen haben, wie zum Beispiel auch beim Memoriam, also wo es dann an die Erinnerung an die verstorbenen Kollegen halt ging und so weiter. Und das ist ja alles nicht schlimm, aber man hat halt schon gemerkt, dass es alles sehr, sehr, ja, sehr glatt gebügelt, weiß und privilegiert war. So. Das, natürlich ist es immer privilegiert, aber diesmal hat man es irgendwie auch total gesehen. Sonst versuchen sie ja immer noch so zu tun, als wären sie ja interessiert an Gleichberechtigung und Diversität.
Ja, das dreht sich ja gerade so ein bisschen rum, hat man das Gefühl, in der Fernsehlandschaft. So, siehe Jimmy Kimmel.
Ja. Dann haben wir, ja, also natürlich haben wir den ein oder anderen Gewinner, über den ich mich sehr gefreut habe. Interessant, das The Studio, also diese Apple TV Comedy-Serie mit Seth Rogen, der da ja quasi, also der schreibt das, der produziert das und so weiter, der spielt da drin mit und so, die hat 13 Emmys gewonnen und war für 23 ursprünglich nominiert und hat 13 gewonnen und das ist ein Rekord für die Show, die an einem Abend in ihrer ersten Season die meisten Emmys überhaupt gewonnen hat. Und Seth Rogen hat ja hinterher auch ein Interview gegeben, da hatte er alle 13 Emmys irgendwie, naja, nicht im Arm, kann man schon gar nicht mehr sagen. Also der hat da wirklich so einen Balanceakt gespielt, wo ich dachte, oh mein Gott, weißt du, das sah schon sehr lustig aus. Also der hat wirklich abgesahnt. Übrigens auch Bryan Cranston, der Gueststar war in The Studio, hat auch einen Emmy gewonnen als bester Nebendarsteller, als bester Nebendarsteller in einer Gastrolle für Comedy. Dann war die große Konkurrenz an dem Abend war eigentlich zwischen Severance, weil die waren für sehr, sehr viel nominiert, und allen anderen Shows, also The White Lotus, The Last of Us, Slow Horses und so weiter, aber auch The Pitt. Und ich bin ja ein sehr großer Pitt-Fan und deswegen habe ich mich, und The Pitt war aber immer so ein bisschen Außenseiterstatus, so nach dem Motto, ja, also eigentlich gewinnt Severance, so, ja. Und dann hat das aber alle überrascht, weil tatsächlich The Pitt komplett abgeräumt hat. Und zwar haben sie gewonnen einmal Outstanding Casting. Okay, das war jetzt nicht so wichtig, aber es waren 3 Schauspieler nominiert aus The Pitt, also eine Krankenhausserie, und alle 3 Schauspieler haben gewonnen. Nämlich Sean Hattersey als bester Nebendarsteller in einer Gastrolle, Catherine LaNasa als beste Nebendarstellerin. Das war eine Kategorie, das war krass, weil in dieser Kategorie waren 3 Schauspielerinnen aus The White Lotus nominiert. Und sie und noch eine Kollegin. Und sie hat gewonnen und ich habe mich für sie halt wahnsinnig gefreut, weil Catherine LaNasa, das ist so eine Schauspielerin, die ist immer unter dem Radar geflogen. Die macht seit über 40 Jahren, ist sie da schauspielerisch tätig und hat immer gute, solide Arbeit abgeleistet, aber ist nie so irgendwie richtig groß gewesen. Und mit dieser Rolle jetzt hat sie auch wirklich, also ganz, ganz, muss ich echt einen Hut ziehen, also finde ich auch verdient gewonnen. Und das hat mich so für sie gefreut, weil es muss einfach so eine wahnsinnige Genugtuung sein, nach, ich weiß nicht, 30 Jahren irgendwie im Showbiz, dass jetzt auch deine, dass du einfach die Anerkennung kriegst nach so langer Zeit. Und genauso war es auch mit den anderen beiden. Sean Hattesy, der die beste Nebenrolle gewonnen hat für The Pitt, genauso. Der hatte erzählt, dass er, bevor er die Season 1 von The Pitt gedreht hat, hatte er über 60 Absagen bekommen für seine Auditions. Hat also keine Rollen mehr gekriegt und wollte eigentlich aufhören, war wirklich depressiv. Und dann hat seine Frau ihm vorgeschlagen, ob er nicht vielleicht einfach nochmal, ob er nochmal Schauspielstunden einfach nimmt, damit er die Freude am Schauspiel an sich zurückgewinnt. Das heißt, der war da echt auf so einer Durststrecke von langer, langer Zeit und hat dann diese eine Rolle in The Pitt gekriegt und hat jetzt dafür einen Emmy gekriegt. Also, und ich denke mir halt bei sowas, ist, wie gesagt, es muss eine Genugtuung sein ohne Ende, auch für die Frauen, auch für die Familie, die da ja auch entsprechend da mitleidet. Und die dritte Nominierung bei The Pitt war Noah Wyle. Und für den hat mich das auch sehr gefreut. Der hat nämlich als bester Hauptdarsteller in einem Drama gewonnen. Und der wartet ja quasi schon seit, also der war 6-mal nominiert für einen Emmy, also 5-mal nominiert für einen Emmy, jetzt das 6. Mal und jetzt hat er endlich gewonnen. Das tat mir, also weißt du, also es war wirklich so, der hat eine sehr, sehr lange Durststrecke gehabt und zwischen seiner letzten Nominierung und der jetzigen Nominierung liegen, glaube ich, 26 Jahre, glaube ich, oder 23. 23 oder 26 Jahre, also auf jeden Fall eine ganz, ganz lange Zeit. Und dass er es jetzt doch nochmal hinkriegt und so. Und das ist auch so eine Genugtuung, so nach dem Motto, und jetzt endlich. Und das heißt, die drei hatten das gewonnen und dann hat auch noch The Pitt bestes Drama gewonnen. Also das ist so die, weißt du, die Hauptkategorie am Ende. Genau. Und da waren natürlich, und ganz ehrlich, was dann im Internet abgegangen ist, die Severance-Fans, die waren so angepisst und meinten, so eine nichtssagende Procedure-Krankenhaus-Serie, weißt du, so halt. Also es ist wirklich abgegangen, ich sag's dir. Also die sind heute noch beleidigt. Aber es gab natürlich auch Schauspieler von Severance, die gewonnen haben und auch verdient gewonnen haben. Und deswegen, es sieht halt jetzt, dadurch, dass halt The Pitt einfach bestes Drama geworden ist, ich glaube, das nehmen die denen übel. Ja, aber das war sehr schön, da habe ich mich sehr gefreut. Und Owen Cooper hat gewonnen als jüngster Darsteller ever, nämlich 15 Jahre ist er alt, für Adolescence. Das ist also der Junge aus Adolescence. Und ja, krass, also mit 15 seinen ersten Emmy zu gewinnen.
Ja, das ist krass.
Dann hatten wir einen Golden Girls Tribute, das fand ich sehr süß. Da hat Reba McEntire mit den zwei Sängerinnen von Little Big Town das Golden Girls Thema gesungen und zwar in der Original, also in nicht der Original, aber in einer Kulisse, die genauso aussieht wie die Originalkulisse von The Golden Girls. Und das ist natürlich geil.
Stimmt.
Das war sehr lustig. Das hat mir gute Laune gemacht. Was ich auch sehr süß fand, Bryan Cranston, also in The Pitt sind einige tatsächlich Schauspielerkinder von bekannten Schauspielern, aber Nepo Baby, unter anderem eben auch Taylor Dearden. Und Taylor Dearden, das ist die Tochter von Bryan Cranston und seiner Frau natürlich. Und Bryan Cranston hat ja einen Emmy gewonnen als bester Nebendarsteller. Und das war aber bei den Creative Emmys. Die Nebendarsteller-Emmys werden immer bei den Creative Emmys ausgelagert, quasi 3-4 Tage vorher vergeben. Und aber er war Emmy-Gewinner. Und Taylor Dearden, seine Tochter, hat zwar als Einzelschauspielerin nichts gewonnen, war aber natürlich als Part des Ensembles von The Pitt natürlich Gewinnerin eines Emmys als bestes Drama. Und dann gab es ein Interview eigentlich mit Seth Rogen zu The Studio, wo ja Bryan Cranston mitgespielt hat. Das heißt, da standen dann alle, die bei The Studio halt mitgespielt haben, um Seth Rogen drumherum. Und die Interviewerin hat dann eben mit denen so gesprochen und so. Und dann meinte sie halt zu Bryan Cranston, was er da dazu so sagen hätte, dass seine Tochter jetzt heute Abend so einen schönen Erfolg hatte. Und das ist so süß, weil Bryan Cranston, wenn der auf seine Tochter angesprochen wird, dann freut er sich noch viel, viel mehr als über seine eigenen Erfolge. Das ist so süß, der ist halt echt Papa. Und dann meinte er so, ja, also es ist großartig. Und dann fragte Seth Rogen, hä, wieso, Moment mal, was? Und dann erklärte halt Bryan Cranston, ja, dass seine Tochter halt als Schauspielerin Teil des Ensembles von The Pitt ist. Sie ist quasi da drüben und zeigte so nach links, wo dann quasi das nächste Interview stattfand mit The Pitt Crew. Und dann meinte Seth Rogen, oh mein Gott, eigentlich solltest du dir dann vielleicht drüben bei deiner Tochter sein. Und dann meinte er so, nein, ich habe doch in dieser Show mitgespielt. Und es war wirklich sehr niedlich. Und dann später in dem Interview hat er noch gesagt, dass er, nachdem das Studio ausgezeichnet wurde, war er halt da am Interview geben und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt wurde dann bestes Drama ausgezeichnet. Und als er dann gehört hat, dass The Pitt gewonnen hat, hat er sein Interview verlassen und ist wieder zurückgerannt, in die Halle reingerannt, damit er seine Tochter sehen konnte, wie er auf die Bühne gegangen ist. Und dann hieß es, hast du irgendwelche Tipps für sie oder so? Und dann meinte er dann zu der Reporterin, nein, nein, überhaupt keine Tipps, die macht das großartig. Es ist so süß, der ist so stolz, das ist wirklich niedlich. Was auch super niedlich war, hat man gesehen, wurde gefilmt und manchmal kann man ja Sachen von den Lippen ablesen. Selena Gomez saß mit Steve Martin und Martin Short, also nebeneinander da im Publikum und neben Selena Gomez saß ihr Verlobter, Betty Blanco, und dann hat man gesehen, wie Selena und Benny sich unterhalten haben und auf der anderen Seite hat Martin Short auf seinem Handy was getippt, ja. Und dann hat man nur gesehen, wie Selinas Augen so rübergingen zum Handy von Martin Short und dann, wie sie sich dann zu ihrem Verlobten rüberbeugte und man konnte von ihren Lippen ablesen, als dass sie sagte, er schreibt gerade Meryl. Und wir so, oh mein Gott, wie niedlich. Also er schreibt, weil Meryl Streep und Martin Short sind ja zusammen. Und Meryl Streep war an dem Abend nicht dabei. Und deswegen hat Martin Short sie offensichtlich auf dem Laufenden gehalten, was da jetzt so gerade abgeht bei den Emmys. Aber es war so niedlich, weil Selena Gomez Reaktion war unser aller Reaktion. Es war so, oh mein Gott, die sind so süß. Naja, und Sofia Vergara sollte eigentlich an dem Abend präsentieren, die ist auch über den roten Teppich gelaufen und als sie dann aber reingelaufen ist, hat sie plötzlich so Probleme im Auge gekriegt und dann ist sie tatsächlich, hat sie absagen müssen, ihre also Moderationsverpflichtung und ist in die Notaufnahme gefahren, weil sie wohl eine allergische Reaktion hatte und sie hat dann später Fotos eingestellt, wo ihr eines Auge komplett zugeschwollen war. Also die muss halt auf irgendwas allergisch reagiert und dadurch sind dann andere Leute eingesprungen und haben das auch sehr gut gemacht. Aber ich habe mich so ein bisschen gewundert, weil ich dachte, wo ist denn Sofia Vergara? Die habe ich doch über den Teppich laufen sehen. Soll sie die nicht jemanden präsentieren? Und dann später stellt sich raus, ja, sie war halt in der Notaufnahme. Übrigens komplett gestylt von Head to Toe natürlich, weil sie ja gerade erst über den roten Teppich gelaufen war. Das muss als Arzt, glaube ich, auch ein bisschen weird sein, wenn dann so eine Hollywood-Schauspielerin komplett gestylt im super krassen Dress und geschminkt vor dir steht.
Krass, ja.
Ja. Naja, also das war so ein bisschen das und meine persönliche Lieblingsrede, es gibt wirklich ganz, ganz viele Sachen, die man hier noch erwähnen kann und ganz viele Schauspieler auch. Meine persönliche Lieblingsrede ist von Jeff Hiller, der Schauspieler aus der Serie Somebody Somewhere. Und
den mag ich ja sehr gern.
Genau, ich mag den auch ganz gerne und der hat gewonnen als bester Nebendarsteller in einer Komödie. Und der hat, finde ich, auch die lustigste Rede von allen gehalten, die schon damit anfängt. Ich musste so lachen, er meinte, ich weiß gar nicht mehr, wie viel er meinte, die letzten 20 Jahre habe ich also quasi hierauf hingearbeitet und dachte, ja, Schauspieler. Und und meine Umwelt drumherum sagte, lieber Computer. Und ich dachte, ich liebe es. Also er hat eine sehr schöne Rede gehalten. Ich habe sehr gelacht, das war sehr schön. Und er hat sich auch von diesem blöden Timer da nicht irgendwie ins Boxhorn jagen lassen. Und ich verlinke euch das alles, dann könnt ihr euch das angucken. Also es war alles sehr, sehr niedlich und sehr toll. Und übrigens, Somebody Somewhere kann ich nur empfehlen, eine ganz tolle Serie. Super cringe und fremdschämen, aber auch super gut.
Das klingt lustig. Ja.
Ja, klingt ehrlich gesagt so, als wäre es was für dich, ganz ehrlich.
Ja, ich mag ihn ja auch wirklich ganz gerne.
Dann haben wir noch zum Ende noch Verlobungen und Hochzeiten. Also, Reba McEntire hat auf dem Red Carpet der Emmys nebenbei erwähnt quasi, es war so, what? Dass sie verlobt ist mit ihrem Freund, mit dem sie jetzt, ich glaube, seit 6 Jahren zusammen ist. Und die beiden haben sich verlobt. Das war so, was?
Cool.
Ja, das war auch irgendwie so, ach schön, da freue ich mich. Wer sich auch verlobt hat, ist Monet Exchange.
Ja.
What? Die ganzen
sehr überrascht von diesen News.
Genau, diese ganzen Drag Queens, die verloben sich jetzt alle. Also letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wer hatte sich verlobt letzte Woche?
Alaska.
Ja, Alaska hatte sich verlobt letzte Woche, genau. Und diese Woche dann jetzt Monet Exchange. Sie hat Fotos von sich und ihrem Freund gepostet. Die sind ja auch schon ein bisschen länger zusammen, oder? Ich glaube.
Ja.
Und hat nur dazu geschrieben, locked in. Also quasi, ich habe einen Deckel drauf gemacht und dann so ein Ringsymbol daneben und so ein Pärchensymbol. Ja.
Genau, er hat ihr den Antrag gemacht.
Richtig, genau.
Also er hat ihr es gut, sind ja beides Männer.
Ja, also er hat ihm, genau, ja, also genau. Und übrigens hier noch am Rande habe ich zufällig gesehen, als ich dann auf ihrem Instagram-Account unterwegs war, dass Monet Exchange übrigens bei so einer Spezial-Celebrity-Folge von Survivor.
Also, was eine ihrer Lieblingssendungen ist.
Ja, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, ja.
Ich kann mir das total gut vorstellen.
Ja, also wie gesagt, dann sind wir das richtige Publikum dafür.
Hat sie nicht auch schon mal in The Mole mitgemacht? Nee, wie heißt
Keine
die
Ahnung,
andere? The Traitor, glaube ich.
Ja, aber da bist du ja, da gibt's ja gestylt und also bei Survivor musst du ja wirklich durch den Schlamm robben und dir dein eigenes Essen schießen.
Ja, aber hast du den in dem Vorspann von Survivor steht, dass die da 36 Stunden Survivor spielen.
Ja, das ist halt so eine Charity-Geschichte.
Zu kurz, um auch nur zu verhungern. Also,
ja, okay.
aber im echten Survivor würde sie garantiert nicht mitmachen.
Guck Survivor ja nicht, aber da ist es doch so, dass die ohne alles nur mit
Ja, da wirst du ohne alles im Wald ausgesetzt.
Genau, oder auf der Insel oder so, genau, richtig.
Genau.
Ja, okay.
Das würde sie nie machen. Aber ich glaube, sie hat alle Staffeln geguckt. Die unterhält sich da öfter mit Bob drüber in Sibling Rivalry.
Okay. Ja, also das war eine Überraschung, Verlobung. Dann habe ich ein kleines Update für euch, nachdem wir ja letzte Woche nur so schwammige Fotos, Paparazzi-Fotos von 100.000 Meter weit wegbekommen haben, hat jetzt Patrick Schwarzenegger von seiner Hochzeit Bilder eingestellt auf seinem Instagram. Und da sieht man nochmal jetzt richtig das Kleid und alles. Und ich meine, er hat ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, einen weißen Smoking an. Wobei auf dem Bild, das wir dann gesehen haben, sieht man auch erst, dass er eine schwarze Hose trägt. Das sah auf dem anderen Bild aus, als wäre er ganz komplett in weiß.
Nee, da hatte er auch schon eine schwarze
ja,
Hose.
Ja, irgendwie
dachte,
hatte ich
vor
das
allem
als
deswegen.
Weiß in weiß irgendwie.
Ah, okay. Ich dachte, da kam deine Kellner-Assoziation.
Nein,
her,
meine Kellner-Assoziation kommt generell von weiß. Also sobald du
Ach
weißes
so,
Hemd mit weißer
Jacke
trägst.
Ich finde, weiß und schwarz ist nochmal extra kellnerig sozusagen.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Das macht es schlimmer, nicht besser. Aber
genau.
Weiß auf weiß, also weißes Shirt und weiße Jacke ist für mich schon schlimm genug. ja, und wir hatten ja auch gesagt, dass sie ein sehr klassisches Hochzeitskleid trägt. Das kann man jetzt hier tatsächlich auch sehen. Aber trotzdem finde ich, hat das so ein bisschen so doch die eine oder andere... Also das ein oder andere Ding, das so ein bisschen besonders ist. Also zum Beispiel, ja.
Ich finde es nicht klassisch, sondern ich finde es eigentlich sehr modern. So, also es ist super sleek, ganz schlicht alles, aber...
Ja, sehr eng anliegend, körperbetont, aber
genau.
Was mir halt ganz gut gefällt ist, und das finde ich, macht dann den Eindruck, warum es modern ist. Es ist eine sehr klassische Silhouette. Diese Art von Silhouette hast du auch schon in den 60ern getragen. Ich meine, Audrey Hepburn und so, ganz klassisch. Was es dann aber modern macht zum Beispiel ist, dass sie sich dazu entschieden hat, also keinen Ausschnitt zu tragen, sondern einfach so eine ganz gerade, wie so eine Linie, so einen ganz geraden Kragen quasi zu haben oder wie man das sagen soll. Und dieses Gerade, das wirkt halt super modern, finde ich zum Beispiel.
Ja.
Außerdem hat sie sich da auch nicht dazu entschieden, sie hat keine, das ist wohl kein Schleier,
oder keine Schleppe, genau.
Sondern das ist so eine Art Überrock, der an das Kleid drangeknipst wird. Und aber
so ein Cape oder so.
Genau, auf den ersten Blick sieht es aber aus, als wäre es ein großer Schleier, aber es ist eigentlich ein Cape mit einem kurzen Schleier in Kombination. Und die Innenseite dieses Schleppenteils sozusagen ist handbemalt.
Ja.
Mit so, ja. Also das sind alles so kleine Details, die das Ganze irgendwie so ein bisschen besonders machen. Aber ich meine, es ist natürlich auch Custom-Made-Designer, also ja, genau. Aber genau, also es wirkt alles sehr, sehr klassisch, sehr zurückgenommen, fand ich auch, muss ich dir ganz ehrlich
ja,
sagen.
Ja, genau.
Ja, aber es hat im Grunde das bestätigt, was wir auch uns gedacht haben oder was wir gesehen haben. Wobei, es gibt dann hier auch so ein Bild da gut, die sind in Idaho, aber da machen sie so ein bisschen einen auf Cowboy und mit Cowboy-Hüten und Cowboy-Stiefeln und ja,
Ja, das
und
stimmt,
natürlich
das fällt so ein bisschen raus, fragt man sich, was das so.
Ja, naja, das ist halt die Pseudo-Upperglas halt. Gut, das ist ein kleines Update gewesen und dann haben wir noch eine
Aaron
Hochzeit.
Tweet.
Ja, Aaron Tweet und ich glaube Aaron Tweet und Erica Hunter Yang, zwei Broadway-Schauspieler, sehr bekannte. Ich kenne vor allen Dingen Aaron Tweet. Ich frage mich die ganze Zeit, woher ich den kenne. Der macht auch Fernsehen, auf jeden Fall. Und die haben jetzt geheiratet, aber beziehungsweise da kam jetzt quasi raus, dass sie geheiratet haben, weil die haben schon Anfang des Jahres geheiratet.
Aha.
Und haben dann auch, und haben davor aber ihr Kind gekriegt. Also die haben erst das Kind gekriegt und dann haben sie geheiratet. Und deswegen war nämlich das Kind dabei. Bei der Hochzeit. Und sie haben halt gesagt in einem Interview, dass sie halt, ihnen war es wichtig, zwei Dinge waren ihnen eigentlich nur wichtig, dass bei der Hochzeit ihr Hund und ihr Kind dabei sind. Und das heißt, die haben wirklich eine sehr, sehr zurückgeschraubte, sehr, sehr intime Zeremonie gehabt, quasi mit ganz wenig Gästen nur und eben dem Kind, der Tochter und dem Hund. Und was ich noch so süß fand, war, dass Zweite halt meinte, dass seine Tochter ihn zum Altar geführt hat und dass er dann hofft, dass er dann, wenn sie mal erwachsen ist, das quasi auch für sie machen kann. Jetzt muss man dazu aber sagen, wenn er sagt, seine Tochter hat ihn zum Altar geführt, seine Tochter ist ein Baby von, ich weiß nicht, 9 Monaten oder so. Und er hat sie halt auf dem Arm, als er den Altargang quasi runterläuft. So. Aber ja, ich frage dich jetzt, weil wir haben hier ganz gute Fotos bekommen von den Outfits, wie du die Outfits findest.
Ich mag, dass er Hosenträger hat, das finde ich extrem cool und auch weiß-schwarz, schwarze Schleife.
Aber er hat eigentlich ganz klassisch einen schwarzen Anzug an oder schwarzer Anzug, weißes Hemd.
Genau, aber ich mag diese Hosenträger einfach auf diesem ersten Bild, wo es dann so lässig ist, wo er sein Jackett ausgezogen hat. Und sie hat so ein cremefarbenes Kleid, ne? Das ist kein Weiß, auch so glänzend, sehr schlicht.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob da einfach nur ein Filter drüber gelegt wurde, aber es kann gut sein, dass es so ein bisschen cremefarben ist, ja?
Macht den Eindruck. Und ein dazu passendes Kleidchen für das Baby.
Ja, das ist
auch süß für so
ein Ensemble. Ich dachte auch so, oh mein Gott, mein Herz.
Also ihr Kleid besteht eigentlich nur aus einem Bustier und einem etwas weiteren Rock, der aber trotzdem, also nicht unten weiter wird, sondern der sitzt nicht so ganz eng, aber ist trotzdem so stiftförmig nach unten. Ich finde das sehr schlicht und sehr schön, beides.
Ja, also mir ist es tatsächlich, sie hat halt so eine breite Spitze an dem Schleier. Und deswegen gibt
das
mir das
stimmt.
So ein bisschen Gardine. Das ist, ich tue mich immer ja, mit breiter Spitze tue ich mich ja immer schwer. Aber
mir
ich finde
gibt
die
das Bene Gesserit.
Ja, ja, genau.
Ich weiß.
Aber ich finde aber die Kombi mit dem Kleidchen für die Tochter finde ich auch echt niedlich. Was ich total lustig finde, ist, die Styling-Fotos, die wir jetzt zu sehen kriegen, sind von ihm. Und nicht von ihr. Das ist immer, man kriegt doch sonst immer Styling-Fotos von den Damen. Und in dem Fall haben wir Styling-Fotos vom Herrn.
Ja, finde ich auch super.
Das finde ich ganz lustig. Ich habe jetzt übrigens gerade noch mal gegoogelt, woher man ihn denn kennen könnte. Ah gut, er hat in Les Miserables mitgespielt. Also dem Film, eventuell ja daher. Schmigadoon, okay, da habe ich ihn definitiv auch. Ach, in The Good Fight war er natürlich. Klar, immer wenn ich nicht weiß, wer ich die Leute kenne, kenne ich sie aus The Good Fight. Das ist immer, die haben recht viele Broadway-Leute immer dabei gehabt. Ach ja, guck. Ja, gut. Das war eine Hochzeit und dann haben wir noch Babys. Und zwar
zwei
Riley.
Babys.
Ich weiß immer nie genau, wie man sie ausspricht. Ich glaube, Riley Coe.
Ich bin
schon
Kaff. Aber ich weiß es auch nicht.
Die Tochter von Priscilla Presley? Oder die Enkelin von Priscilla Presley? Warte, verwechsel doch immer meine Presleys.
Priscilla und...
Ja, die Enkelin. Also
ja.
Riley Coe, die Enkelin von Priscilla Presley. Priscilla Presley, Ex-Frau von Elvis Presley, hat jetzt zum zweiten Mal ein Kind gekriegt, beziehungsweise ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Und zwar auch wieder mit einer Leihmutterschaft. Das erste, sie haben schon ein gemeinsames Kind, das per Leihmutterschaft auf die Welt gekommen ist. Und jetzt eben auch das zweite Kind. Und auch das ist aber auch schon wieder fast ein halbes Jahr her. Also das lief alles auch total leise und unter dem Radar. Und das kam jetzt auch nur raus, weil eben Priscilla Presley das in einem Interview erwähnt hatte. Also sie hat von ihrem Enkelkind gesprochen und alle so, what? Ja. Und es ist so, dass Riley Cuff wohl gesundheitlich eben große Probleme hat und sich deshalb ursprünglich auch am Anfang für eine Leihmutterschaft entschieden hat, weil sie halt gesagt hat, dass es so viele Risiken gibt und auch für eine Schwangerschaft mit ihrem gesundheitlichen Background, dass es einfach sicherer und einfacher dann auch ist, wenn sie selbst nicht das Kind austrägt. Und deswegen haben sie das jetzt auch beim zweiten Mal so gemacht und sie, wie gesagt, sie ist zum zweiten Mal jetzt also eine Mutter geworden. Und wer bestätigt hat, dass er schwanger ist, wir haben es ja alle quasi schon geahnt, gewusst, den Pregnant-Gang uns angeguckt und so weiter bei der Gerichtsverhandlung, ist Cardi B. Die hat nämlich jetzt bestätigt, dass sie tatsächlich schwanger war. Du erinnerst dich, den Reporter, der sie gefragt hat, ob sie von ihrem Ex-Mann schwanger ist, hat sie doch mit dem Stift beworfen und hat gesagt, er sei unhöflich. Jetzt stellt sich raus, sie war schwanger, aber nicht von ihrem Ex-Mann, sondern von ihrem neuen Freund, ich glaube, der wird Stevon ausgesprochen, oder?
Stephon Dix.
Mit dem ist er jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, seit einem Dreivierteljahr oder Jahr zusammen und sie ist ja aber offiziell auch immer noch verheiratet mit ihrem Ex-Mann. Also da läuft die Scheidung ja jetzt und sie, glaube ich, wäre schon dreimal geschieden, aber er stellt sich ja die ganze Zeit quer. Ich glaube, der will dann entsprechende Forderungen und so weiter erfüllt haben. Was sie natürlich nicht will. Und mit ihrem Ex-Mann hat sie aber auch schon, diesem Ex-Mann hat sie ja 3 Kinder und jetzt mit ihrem neuen Freund dann 1 Kind. Und jetzt, nachdem sie das also bekannt gegeben hat und einfach wirklich auch richtig glücklich war, also du hast in dem Interview auch gesehen, die freut sich total, dass sie auch wieder schwanger ist, kam raus, habe ich jetzt gelesen, dass ihr Freund angeblich, das wird gerade, geht durch die Presse, aber man weiß noch nicht so richtig, stimmt's nicht und so weiter, aber dass ihr Freund Stevon Dix, mit dem sie jetzt dieses Kind bekommt, angeblich ein Kind mit einem Model gezeugt hat und dieses Kind ist jetzt 5 Monate alt. Das wäre also theoretisch, während er mit ihr zusammen gewesen ist.
Nee, wenn die erst seit einem Jahr zusammen sind und das Kind
so,
ist jetzt 5 Monate alt.
Ja gut, du hast recht, entschuldige.
Da
muss ja, ist ja noch eine Schwangerschaft. Ich habe einfach nur 5 Monate gerechnet.
Das kommt
du
ja nicht
natürlich
sofort
recht.
Raus.
Ach was. Ja, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen doof. Und das, ja, das ist gerade so ein bisschen, also das.
Na, sie hat 3. Von wem anders?
Ja, schon, aber ich meine, es ist so ein bisschen so, ja. Na gut.
Klingt close, meinst du?
Ja, ja, das, also ich weiß auch nicht. Und wenn jemand halt dann aber auch mit einem anderen Menschen ein Kind hat und das alles so eng zusammen ist, ich weiß nicht, ob ich dem dann noch so vertrauen könnte. Na gut, also das waren ja unsere Celebrities diese Woche. Lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.